Happy Shooting, Folge 242, hohe Luftkommas.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Dann setze ich hier den Kino.
Ich stelle mir da immer vor, dass du irgendwo in der Hausecke stehst und so dein Bein hebst.
Ja, nur dass es immer an der Hausinnenseite ist, weil ich nicht immer rausgehen will. Das ist auf Dauer unangenehm, aber ein Stück weit auch nicht zu ändern. Dann will ich auch einfach sagen, fang doch mal an.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll. Also richtig anfangen?
Ja, richtig.
Ich würde anfangen.
Gut, lass uns loslegen.
Oder rückwärts oder rauf ist
ja, hallo egal. Leute, das hier ist Happy Shooting. Da drüben sitzt der Boris, also da oben im Norden. Hier im Süden sitzt der Chris und wir reden über Fotografie, wie immer, genau. Jede Woche.
Fast jede Woche.
Oh, ziemlich.
Ja, also du bist mal wieder weg.
Ja, natürlich. Also ich habe mal so eine Schätzung gemacht. Ich weiß nicht, wie viele wir dieses Jahr haben ausfallen lassen, aber es dürften nicht mehr als 5 sein.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich schon fast rekordverdächtig.
Wir sind da schon ganz gut dran, ne?
Ja, ich klopfe hier mal auf Holz, dass das auch so bleibt.
Ich klopfe uns mal beiden virtuell auf die Schulter sozusagen.
Ja.
Nee, ist schon schön, aber das machen wir ja eigentlich auch nicht so richtig für uns alleine. Ne? Ich meine, wir machen das natürlich schon, weil wir auch viel Spaß daran haben, sonst würden wir das ja auch gar nicht tun. Aber wir tun das natürlich auch für die Hörer da draußen und die möchte ich an dieser Stelle auch mal begrüßen. Hallo Hörer!
Ach so, hallo, da hört ihr mal zu, genau.
Ja,
wir haben wieder viele bunte Themen. Schauen wir uns die doch mal an. Wir beschäftigen uns mit einer Frage von Jörg zum Thema Lightroom.
Und bunten Flecken, ne?
Ja.
Dann hat der Micha aus Köln uns geaudioboot und fragt was zu EF- und EFS-Objektiven.
Ja, Sven hat uns einen schönen Lesetipp.
Was hat er?
Einen Lesetipp.
Was hat er?
Er hat uns
da fehlt ja das Verb. Verben lustig die Sprache. Egal.
Nee, er hat für uns. Er hat für.
Ach, er hat für uns.
Das darf man hier im Süden sagen. Du sagst auch immer komische Sachen.
Ja, okay. Stattgegeben. Florian hat einen Klecks im Auge.
Ach so. Und der Tom hat eine schöne Panoramageschichte. So eine Selbstbau-Panoramageschichte.
Markus aus der Schweiz hat ein iFi Pro X2.
Du sollst das nicht probieren, Boris. Das klingt nicht. Du hast was mitgebracht, das wir letztes Mal angekündigt haben, zur neuen Fototasche.
So sieht's aus. Ja, dann haben wir uns mal das iPhone 4S angeschaut, also virtuell.
Ja, der Johannes hat uns ein Feedback geschickt zum Thema Filmriss.
Ja, und der Fischbauch hat uns ein Geräuschrätsel geschickt und das klingt so.
Ja, super Kamera.
Kommt noch was.
Das hört ja gar nicht auf.
Das ist wahrscheinlich die Spannung wieder gewesen.
Ne. Ja, also ich kenn's, ich weiß es. Ich hab's am Klang erkannt. Ich werde jetzt, und zwar, also was es grundsätzlich ist, ist schon mal, glaube ich, jedem klar. Aber wo das Ding steht, da, das ist ganz speziell.
Das weiß ich gar nicht, ob das jedem klar ist. Ich hatte auch nur eine grobe Idee, aber ganz genau wusste ich es auch.
Okay, ja, wir werden gucken. Na gut, ich kenne das Geräusch, weil ich schon so oft gehört habe. Ist egal. Also es hat was mit Fotografie zu tun.
Im weitesten Sinne.
Hat was im weitesten mit Fotografie zu tun. Gut. dann drück doch gleich mal noch aufs nächste Knöpfchen und lassen wir mal den Johannes zu Wort kommen.
Hallo Boris, hallo Chris. Nachdem mit Folge 235 Rotkanal ist ein, jetzt die ganze Happy Shooting Gemeinde weiß, dass ich einen Filmriss hatte an meiner OM2, muss ich mich jetzt wohl noch hier ganz offiziell und öffentlich ganz herzlich für die Schützenhilfe bedanken, die ich da bekommen hatte vom Chris. Mit sehr schnellen Ratschlägen über Twitter. Der Tipp, mich an Fotostudio 13 in Stuttgart zu wenden, war Gold wert. Die haben das Ganze wirklich hervorragend hinbekommen. konnten das meiste meines Filmes retten und ich bin jetzt fröhlich am Negatives scannen. Ja, vielen Dank und viel Spaß beim weiter Happy Shooten. Tschüss.
Ja, das war's im Bodensatz.
Ja, aber ganz oben abgekratzt.
Ein paar Folgen zurück. Johannes, schön, dass es geklappt hat. Und ja, ab jetzt keine Filmrisse mehr in der Kamera.
Hoffentlich.
Das ist, glaube ich, das Äquivalent zum Pin-Verbiegen bei der CF-Karte, beim Reinschieben
ganz
der
Kamera.
Wir hatten das mal auf einem Workshop. War das auf dem Happy Shooting Workshop?
War einer der ersten Happy Shooting Workshops bei dir in Tübingen.
Ja, da hat sich ein Teilnehmer irgendwie, hat's irgendwie geschafft, eine CF-Karte so krumm in den Slot zu schieben und hat tatsächlich dann einen Pin drin verbogen und das war böse, das war gar nicht gut. Mhm. Ich glaube, es war dann hinterher, musste man sie einschicken oder so.
Das war bitter, ja. Das ist der Vorteil bei SD-Karten, ne? Da hast du solche Probleme dann natürlich nicht. Naja, ich mag CF-Karten trotzdem gerne.
Oder du hast eine Kamera, wo man gar nichts reinschieben kann.
Toller Übergang eigentlich auch.
War ja eine ganz schön heftige Woche letzte Woche. Also,
oh ja.
Erstmal gab es das neue iPhone. Also keine Angst, wir mutieren jetzt nicht zum Apple Podcast, aber ich denke, es ist schon eine Erwähnung wert, weil das eben auch kameratechnisch wieder ein bisschen was Neues bringt.
Auf jeden Fall.
Mhm. Und naja, dann ist Steve Jobs von uns gegangen, was natürlich schon irgendwie, das hat mir schon so ein bisschen reingehauen.
Das ist ganz komisch eigentlich, ne? Weil ich meine, man kennt diesen Menschen persönlich nicht, man hat mit ihm überhaupt nichts zu schaffen. Das ist ein Geschäftsführer eines gewinnorientierten Unternehmens, wie in so vielen anderen. Aber wenn man sich so überlegt, also wie viele Geschäftsführer kennt man eigentlich namentlich? Das sind eigentlich schon gar nicht mehr so viele von den größeren Unternehmen. Bei vielen wechseln die ja auch häufiger mal. Und bei welchem würde man jetzt tatsächlich ja wirklich Anteilnahme nehmen, wenn dieser Mensch nun von uns geht? Oder wie in diesem Fall Steve Jobs dann auch von uns gegangen ist? Ich meine, das war nun lange abzusehen, dass das irgendwie mal passiert und dass es ihm gesundheitlich nun wirklich nicht so gut ging. Dass das jetzt aber so zeitnah doch passiert, hat mich persönlich jetzt doch ein bisschen getroffen. Also
ja, es ist schon traurig.
Wirklich schade, ja.
Es ist ja kein Geheimnis, dass wir den Apple-Produkten nicht ganz abgeneigt sind. Und wenn man dann natürlich so ein Gerät irgendwie in der Tasche hat und irgendjemand hat es geschrieben, das hat mich noch sehr kräftig irgendwie so in die Magengrube gehauen, wo dann jemand schrieb, dass die meisten Leute vom Tod von Steve Jobs über ein Gerät erfahren haben, dass er das seine Handschrift getragen hat.
Das ist so,
Handschrift, ja. Trägt. Mhm. Naja, gut.
Es ist jetzt ja auch das iPhone 4 Steve sozusagen, das 4S, was vorgestellt wurde.
Finde ich jetzt schon ein bisschen mit viel zu viel Pathos für mich, aber es ist ein neues iPhone, das kommt.
Richtig.
Das kommt irgendwie diese Woche. Wohl sollen es die ersten Leute in der Hand haben.
Ja, Vorbestellungen waren irgendwie möglich letzte Woche Freitag, glaube ich, oder Donnerstag, Freitag. Und es soll ab 14. versandfertig sein. Also
für die Glücklichen, die es geschafft haben, dass irgendwie
die Seite war etwas heftig überlastet, ja.
Genau, an diesem einen Vormittag.
Dafür, dass nach der Keynote am Dienstag irgendwie durch die Blogs und News-Ticker ging, alles kacke hier, nichts Neues, kein iPhone 5, bringt ja gar nichts, äußerlich alles gleich geblieben, die können ja gar nichts. Also dafür waren die Seiten doch heftig überlastet und das sind ja schon Millionen von Vorbestellungen irgendwie raus, wenn ich das da richtig gehört habe.
Ja, also ich finde es, naja, gut. Also Ich freue mich auf das Ding, ich möchte das auch. Und
hast du schon bestellt?
Aber sicher. Aber pst, Ruhe, darf Moni nicht wissen. Nee, Moni weiß das schon.
Welches hast du denn genommen? Pst, sind ja unter uns hier.
Ach, das 32er.
Echt?
Das, was jeder bestellt, 32. Echt? Schwarz, ja.
Ich habe das unten rechts genommen.
Ist halt irgendwie, ich hab ja jetzt in Toronto ganz viel Video gedreht mit dem iPhone, was ja schon sehr schön ist, mit dem 4er. Aber das Ganze noch, also das Gewackel hat mich doch ein bisschen genervt und also das jetzt irgendwie 1080 und entwackelt und so, hallo?
Wenn das gut funktioniert, ich meine, es bleibt mal abzuwarten, ne?
Ja, nee, gut, die 8 Megapixel, die könnten mir nicht weiter am Gesäß vorbeigehen,
also,
aber...
Also sagen wir es nochmal für die, die es nicht gesehen haben. Also wir haben ja hier Happy Shooting-Hörer, es sind hauptsächlich erstmal die Foto-Zuhörer.
Also,
nicht alle davon haben einen Mac. Es geht um das iPhone, in dem iPhone ist eine Kamera drinne. Und was man mit dem iPhone 4 halt schon gemacht hat, ist, dass das eine wirklich für so eine kleine Kamera eine verdammt gute Kamera geworden ist, wo man eine ganze Menge mit anstellen kann, wo man HD-Material mit drehen konnte, also 720p-Material. Chris hat da einige Videos mitgemacht. Wir haben da auch schon für Workshop-Videos mitgedreht und das auch gemixt mit anderem Material. Das kriegt man wirklich kaum mit. Das ist wirklich verdammt gut. Und mit dem iPhone 4S wurde das Ganze jetzt irgendwie so verbessert, dass man, wenn man ein Video damit dreht, sieht diesen Gyroskop, der da drin ist, also der Bewegung sehr fein graduiert feststellen kann. Also nicht der Lagesensor, sondern wirklich der jede Bewegung im Raum wahrnehmen kann. Dass man den dazu benutzt, um das Bild zu stabilisieren. Das ist also sozusagen schon noch eine Software-Stabilisierung auf dem Sensor, aber mit Hardware-Unterstützung. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, übrigens, der Grund, warum wir jetzt hier dem iPhone 4S ein bisschen Zeit widmen, ist nicht, weil wir irgendwie Apple-Fanboys sind, sondern weil es tatsächlich, wenn man zum Beispiel auf Flickr schaut, wie sich so die Entwicklung bewegt, die Benutzung der verschiedenen Kameras, dann ist das Apple iPhone 4 die beliebteste Kamera bei Flickr mittlerweile. Also das Ding wird schon eben von vielen Leuten, es ersetzt vielen Leuten die Kompaktkamera.
Ja, wir hatten ja jetzt auch schon vor einigen Sendungen das Thema, dass jemand ausgezeichnet wurde für eine Fotoreportage, die er komplett mit dem iPhone und eben entsprechenden Softwaren gemacht hat. Mhm. Also das Ding ist schon ernst zu nehmen. Das gut, ist jetzt also, ersetzt keine Spiegelreflex, aber es ist halt die Kamera, die hast du immer dabei.
Ja, richtig. Was ist denn jetzt neu bei dem Ding? Also wir haben einmal 8 Megapixel statt 5.
Okay.
Das, ja, okay, 8 ist auch noch okay, habe ich auch. Also bei den kleinen Kameras da und vor allem bei dieser Sensorgröße, da habe ich so den Eindruck, wenn ich mir die Kompaktkameras anschaue, dass bis, na, ich sag mal, 10 Megapixel es noch okay ist, was das Rauschen angeht. Und
wobei ich sagen muss, die 5 hätten mir jetzt auch gereicht.
Reichen mir auch, klar. Gut, also 8 Megapixel, Blende 2.4.
Das als Offenblende, ist übrigens gar nicht schlecht.
Was hat sich denn da verändert? Was war das vorher?
Das iPhone 4 hatte Blende 2.8. Und das heißt ja nun, von Blende 2.8 zu 2.4 ist eine halbe Blendenstufe mehr. Eine ganze Blendenstufe wäre ja F2. Und das verspricht schon eine Menge mehr Licht. Also ich meine, nochmal die Hälfte mehr Licht rein, das geht schon in Ordnung.
Gut, dann gibt es den hintergrundbeleuchteten Sensor. Das ist immer eine schöne Quelle für Fragezeichen auf den Gesichtern der Leute. Also man darf sich das so vorstellen, da ist jetzt keine Lampe hinten drin, die von hinten auf den Sensor leuchtet, weil das wäre irgendwie blöd.
Das Display, das ist einfach eine Aussparung vom Display, das
leuchtet drauf. Wir haben da ein Loch reingeschnitten. Nein, haben sie nicht. Nee, das bedeutet ganz einfach, dass... Also wenn wir uns so einen Chip angucken, da ist nicht die volle Fläche voll mit Pixeln, sondern jedes Pixel muss ja irgendwie angeschlossen sein an irgendeinen Bus, die Daten müssen ja irgendwie ausgelesen werden können. Das heißt, wir haben da Drähte, die da auch mit auf dem Sensor sitzen und die befinden sich halt nicht irgendwie dahinter, sondern im Normalfall so neben den Pixeln. Also in der Regel reden wir hier von einer Abdeckung, naja, die deutlich unter 70% liegt, zum Teil unter 50% des Sensors sind Pixel. Der Rest ist irgendwie Verkabelung. Und das ist natürlich nicht so toll, weil die Fläche, die kein Licht auffängt, na, die kann nicht genutzt werden. Und je mehr Fläche Licht fängt, sprich je größer die einzelnen Pixel werden, desto cooler hat man es ja hinterher mit dem Rauschen, desto mehr kann man irgendwie, ja, desto größer werden halt die Pixel und größere Pixel heißt in der Regel weniger Rauschen. So, was machen die also Backside Illuminated oder von hinten beleuchtet, bedeutet nichts anderes, als dass die einzelnen Pixel nehmen oder genommen haben und die quasi so in sich umgedreht haben. Also die Pixel strecken jetzt ihre Hinterseite quasi in Richtung Licht.
Und den Pixeln scheint sozusagen die Sonne in den Arsch.
Also so ungefähr, ja. Und also, oder umgekehrt, sie haben im Prinzip die Verkabelung, diese Drähtchen, die da so auf dem Ding rumlungern, genommen und haben die nach hinten verlegt. Das war bisher nicht so einfach zu machen, weil so Chips irgendwie dreidimensional zu bauen, ist nicht so simpel. Deshalb musste man das bisher immer nebeneinander machen, aber neue Methoden lassen es eben zu, dann die Drähte quasi hinter die Pixel zu packen und damit hat man mehr Fläche für die Pixel und das soll jetzt auf dem neuen iPhone irgendwie, ich glaube über 70% Fläche soll jetzt von den Pixeln bedient werden. Das ist bei dem iPhone 4 meines Wissens auch schon so gewesen.
Korrekt, da haben sie auch schon genau diese Technik angewendet.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die jetzt verfeinert wurde, aber das iPhone 4 hatte auch schon diesen rückseitig beleuchteten Sensor.
Ja, und das ist also, das ist nichts Neues, aber es ist okay. Also viele machen das. Ich denke, ein bisschen wird es auch Buzzword sein, ein bisschen Marketing, aber je mehr Fläche, desto besser. Da kann man sich einfach mal drauf einigen. Gut Fläche machen ist immer gut bei solchen Chips.
Auf jeden Fall.
Ja, dann hat sich noch die Brennweite verändert.
Richtig, also das alte iPhone 4, man spricht jetzt schon vom alten iPhone 4, obwohl das andere noch gar nicht da ist. Also das bisherige iPhone 4 hatte eine tatsächliche Brennweite von 3,85 mm. Und das neue iPhone 4S soll, soweit ich gefunden habe, eine Brennweite von 4,3 mm haben, ist also etwas teliger.
Und was würde das jetzt entsprechen auf einer 35 mm Kamera?
Bei dem iPhone 4 entspricht es 37 mm, also irgendwie ein Kropffaktor von 9, irgendwas. Also da sieht man mal, wie winzig diese Chips sind. Also 37 mm ungefähr hat das iPhone 4. Wenn jetzt das iPhone 4S eine identische Sensorgröße haben sollte, was ich nicht weiß, konnte ich nichts dazu finden, dann wären es 41 mm. Also ein Sprung von 37 zu 41 würde ich jetzt nicht als wirklich dramatisch empfinden.
Ist übrigens interessant.
Sollte der Sensor größer sein, dann hätten wir unter Umständen sogar mehr Weitwinkel.
Mhm.
Also das bleibt abzuwarten, weil er hat ja dann auch da tolle Fotos gezeigt, die recht weitwinklig aussahen, aber nun war ich nicht dabei, als die gemacht wurden.
Also. Ja, es ist übrigens interessant, also das iPhone 4 hat ja beim Video eine andere Brennweite als beim Foto. Und zwar eine längere Brennweite. Das liegt aber schlicht und einfach am Crop-Faktor, weil die müssen irgendwie für die Video hat halt weniger Megapixel und deshalb muss man irgendwie, nehmen die eine andere, einen kleineren Teil vom Sensor für das Video.
Ja, sie nutzen nicht die komplette Sensorfläche.
Mhm. Richtig, brauchen sie auch nicht, weil 5 Megapixel hat so ein HD-Video nicht, ein 720p-Video weiß ich gar nicht, hat wahrscheinlich 1 bis 1,5 Megapixel irgendwo in dem Rahmen. Und da kann man ganz einfach einen anderen Teil vom Chip nutzen, muss nicht den kompletten Chip benutzen, kann wahrscheinlich damit auch schneller auslesen, kann damit wahrscheinlich auch irgendwie diese 30 Frames pro Sekunde hinkriegen und so weiter.
Das wird wahrscheinlich dahinter liegen, weil ich meine, du könntest natürlich auch sagen, nimmst jeden zweiten Pixel oder jeden dritten Pixel oder irgendwie sowas, aber du musst natürlich immer mit diesem Bayer-Mosaik, was oben drüber liegt, aufpassen, dass du die richtigen Pixel nimmst und ich denke dass da der beste Weg ist, irgendwas aus der Mitte zu nehmen.
Ja, und ob es die Logik des Auslesens zulässt, dann jeden zweiten Pixel auszulesen, das ist auch noch fraglich. Also ich gehe mal davon aus, beim 4S wird es genauso sein. Wir werden wahrscheinlich auch beim Video eine andere Brennweite sehen, obwohl da ja eine Entwacklung drin ist.
Was ich übrigens gehört habe, ist, dass diese Entwacklung mit den zusätzlichen Pixeln, die also außerhalb der aufzunehmenden Videofläche realisiert werden sollen.
Richtig.
Es soll also tatsächlich nicht so sein, dass erst das Video aufgenommen wird, übrigens in Full HD, also 1080p macht jetzt das 4S, und dann anschließend mit dem Bewegungssensor analysiert wird, wie das Ganze dann noch weggeschnitten und hochgerechnet werden muss, sondern dass tatsächlich wohl während der Aufnahme, ja, man kann sagen, auch ein schräges Bild, was schräg auf dem Sensor ist, dann irgendwie schräg ausgelesen und wieder abgebildet wird. Also die zusätzlichen Pixel außen herum sollen mit benutzt werden und das ist sehr spannend.
Also du meinst, dass das Fenster, was quasi da auf dem Sensor benutzt wird, dass sich das dynamisch hin und her und hoch und runter bewegt?
Korrekt.
Das wäre natürlich cool, weil dann hättest du dieses Video durchgängig mit voller Auflösung und mit 8 Megapixel ist ja genug Auflösung drauf.
Exakt.
Und dann müsste das Fenster aber auf jeden Fall kleiner als der volle Sensor sein. Damit ist quasi, wenn es so ist, garantiert, dass die Brennweite im Video länger wird als im Foto.
Wie
so.
Beim 4 auch schon.
Mhm. Weil er verwandelt das ja quasi dann in einen Crop-Sensor.
Genau, aber jetzt hätte das dann wirklich einen Sinn, wenn du dann die umgebenden Pixel weiterhin nutzen würdest, um eben die Entwicklung zu realisieren.
Nur gut.
Also wenn das so ist, sehr spannend.
Ich hab's
ein zusätzliches Linsenelement ist noch drin.
Oh, stimmt, da ist ja noch irgendwie ein Glas mehr drin. Was das macht,
ist... Das macht gut.
Ist die Frage, weißt du? Also, ich bin ja so, je mehr Glas da drin ist, Also bis zum gewissen Grad ist Glas gut, aber ab einem gewissen Grad, wenn es nicht gut vergütet ist, hast du halt potenziell wieder mehr Reflexionen.
Es muss schon gutes Glas sein, aber es könnte sein, dass sie das zum Beispiel genutzt haben, um dann noch mehr Detailschärfe zu kriegen oder um irgendwelche Aberrationen noch besser zu korrigieren oder sowas. Also irgendwie haben sie es jedenfalls hingekriegt, in dieses Lütte-Ding noch eine zusätzliche Linse reinzukriegen.
Ich finde es ziemlich lustig, mit noch einer Linse mehr zu werben.
Weil Hammer, ne?
Es ist schon irgendwie, bisher hat mir noch kein Kamerahersteller oder kein Objektivhersteller versucht, ein Objektiv zu verkaufen über die Anzahl der Glaselemente, die drin sind, sondern das muss man sich in den technischen Informationen irgendwie tief rausgraben, ob es eine Linse 8, 16 oder 22 Elements hat. Und hier wird das quasi groß als, boah geil, mehr ist besser. Also ich finde das schon heftig. Das ist schon ganz schön sneaky Marketing. Also echt.
Yep. Das ist auch ein ganz schöner Marketing-Stunt gewesen, das auf der Bühne zu erklären, weil so richtig ins Detail gehen sie nicht rein, aber sie haben irgendwie schon glaubhaft vermittelt, dass es gut ist, das so zu tun.
Ja, und alle Leute, die sich so ein bisschen auskennen, schütteln den Kopf und denken, muss das denn sein? Ja. Nur gut. Alles klar, hacken wir das so mal ab. Aus. Ich werde Bericht erstatten, wenn ich es habe und die Kamera mal so ein bisschen getestet habe.
Wenn du dein kleines 32 Gig Eiföhnchen hast.
Ja, und dann muss ich das andere hier, das wird dann freigesetzt.
Ja,
das wird dann
ich kriege ja das 64er.
Du kriegst das 64er, hast du auch schon bestellt.
Ja, logisch.
Nicht wahr.
Ich will Siri ausprobieren, aber das gehört nun wirklich nicht nach Happy Shooting.
Also Siri, komponier mir mal ein schönes Bild.
Ja, genau. Mach mal gut.
Siri, stempel mal das Ding da weg.
Ja. Wie dem auch sei.
Wie dem auch sei, du hast ein neues Spielzeug und dieses Spielzeug hat Rollen und einen Griff.
Richtig, das ist nämlich ein Trolley.
Das hatten wir letztes Mal kurz, jetzt so Luft-Luft-Luft-Hochkommata, mache ich jetzt hier. So, ich habe so die
du
beiden.
Arsch!
Du hast also letztes Mal kurz angekündigt, ne?
Ja.
Ich glaube, die war 5 Minuten deine Ankündigung.
Ja, du kannst mich auch den deutschen Andy Ernatko nennen. Wenn der den Mund aufmacht, kommt auch mein ganzer Absatz raus. Ich bin halt so, ich kann das nicht ändern.
Alles klar. Ja, dann erzähl doch mal, was du noch nicht angekündigt hast.
Ja, also in aller Ausführlichkeit wollte ich nur sagen, dass es jetzt auch einen Blogbeitrag mit Video auf meiner Webseite gibt. Das nächste Thema.
Halt, da, Moment. So kurz muss es auch nicht sein. Okay. Das Video habe ich mir angeguckt.
Ja.
Da geht ja schon schön was rein in das Ding.
Ja,
das
hast du Fragen dazu?
Hast du auch überhaupt sehr schön gemacht, weil da ist ja also so mit Stop-Motion und so, du hast dich ja richtig ausgelehnt. Da hast du aber ein paar Stunden dran gesessen.
Ich habe die Zeit nicht gestoppt, ich hatte einfach Bock dazu. Ja, müsst ihr euch mal angucken. Ich habe eine Kamera hier halt aufgebaut und Einzelbilder gemacht. Das habe ich mit meiner 350D noch gemacht, weil die 5D war ja als Demonstration in dem Koffer mit drinne.
Das hat nicht weiter gestört.
Ja, das stört auch nicht weiter. Und habe halt immer auf den Auslöser gedrückt, wenn ich irgendwas rausgenommen habe. Und ich habe das dann so neben den Koffer platziert, stückchenweise. Ja, und dann eben mit iMovie das Ganze zusammengeschnitten. Das geht relativ easy damit. Und dann das Ganze eben rückwärts, also die Bilder nochmal in rückwärtiger Reihenfolge eingefügt und dann immer dazu geschrieben, was ich da gerade in den Koffer reinräume. Und ja, wie du sagst, in das Ding geht verdammt viel rein. Und ich meine, das ist auch der Grund, warum ich mir das am Ende gekauft habe. Ich wollte nämlich diesen Trolley haben, wo ich ein bisschen mehr mit transportieren kann, als eben bisher mit meinem Crumpler-Rucksack. Der war schon ganz cool und so, das ist alles kein Ding, aber das ein oder andere Mal fehlte mir irgendwie doch was.
Oh, und es wird halt auch verdammt schwer, das Ding, wenn man es dann...
Ja, das willst du auch nicht
mehr. Man wird ja nicht jünger, ne?
Ja, das kommt noch dazu. Aber kannst du dir zum Beispiel vorstellen, ich meine, ich habe mir diese Russentonne gekauft und am Ende habe ich mir die auch gekauft, um sie auch mal mitzunehmen oder mal zu benutzen. Und dann hast du aber doch so Situationen, wo du jetzt irgendwo hinfährst, also sei es jetzt in den Zoo oder in irgendeinen Wildpark, wo du sagst, also eigentlich würde ich die Russentonne schon mitnehmen. Ich werde aber jetzt nicht den ganzen Tag mit der Russentonne arbeiten, also will ich schon auch mal ein anderes Zeug dabei haben. Also normales Tele und vielleicht noch ein Makro oder sowas oder mein geliebtes 85er. Jetzt passt die Russentonne aber auf keinen Fall mehr mit in diesen Rucksack rein und schon hast du das Problem, dass du den Rucksack und die Umhängetasche für die Russentonne hast. Das ist schon mal blöd. Oder du hast so Fälle, wie ich es jetzt ein paar Mal hatte auf der Ranch oder eben auch so mal draußen, willst ein paar Porträts machen, so ein bisschen Strobist-like. Da brauchst du vielleicht auch mal so 2, 3 verschiedene Objektive, weil du verschiedene Dinge vorhast. Du brauchst deine Funkauslöser für die Blitze. Du brauchst mal so 2, 3 Blitze. Du brauchst so 2 Lichtstative mal und vielleicht noch so einen Fuß, um Blitz irgendwo hinzustellen. so ein bisschen Zeug. Das passt natürlich nicht alles in den Rucksack. Also hast du immer den Rucksack mit Kamera und Objektiven und dann noch eine Strobistasche mit dem ganzen Zeug dabei. Die räumst du natürlich auch nicht jedes Mal aus, also schleppst dann alle 3 Stative und alle 5 oder 6 Blitze mit und alle Lichtformer und so. Das ist alles ein bisschen blöd. Also ich suchte irgendwie so ein Ding in der Mitte zwischen diesem leichten Rucksackgepäck und diesem Zusatzgepäck, was ich ja immer noch mitnehmen könnte, wenn ich das denn wollte. Eben, was ich letztes Mal gesagt hatte, so wie du von Crumpler so einen tollen Trolley mal hattest, auf der Fotokina, wo wir unterwegs waren. Da war ich ja nicht ganz angetan von. Ja.
Den liebe ich auch.
Das ist auch super. Ich verstehe auch nicht, warum sie den nicht mehr herstellen. Also das wäre halt so meine erste Wahl gewesen, wenn es den noch gegeben hätte, aber gibt's halt nicht. Naja, und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und ich hatte bei Kata, die machen ja ganz tolle Sachen, habe ich verschiedene Sachen gefunden, auch einen Trolley und habe auch einen größeren Trolley bestellt, weil so die erste Idee war, eigentlich meine Strobis-Tasche, das ist so eine Valimax Studio XXL-Tasche, dass ich die komplett ersetze durch einen Trolley, dass ich einfach meinen Rucksack mitnehme und wenn ich die ganzen Strobis-Kram brauche, dann einfach das Ding nicht mehr tragen, sondern rollen. Ja, und wenn ich dann mal irgendwie größere Objektive habe, dann räume ich eben ein bisschen Strobis-Kram raus und die Objektive rein. Das war so mal so ein bisschen so eine Idee. Und da habe ich mir von Kata so einen großen Trolley kommen lassen. Total geil. Ja, das ist ein OC, ich weiß jetzt gar nicht was, ein OC88, ich glaube ein OC88, ein OC86, ich weiß es nicht mehr genau. Ach, warte, ich habe es hier noch liegen. Die Leute hören jetzt schon zu, dann wollen sie auch wissen, was ich hier hatte. Es war ein OC88, der ist relativ lang, dafür etwas schmaler. Das kam mir ganz entgegen, so wegen ins Auto packen und so. Ich habe ja Cabriolet und nicht ein Kombi und da muss ich mal ein bisschen gucken, was ich reinkriege. Ja, und dann kam das Ding auch an und ich war schwer angetan von der Verarbeitung von diesem Kater. Echt super gemacht. Innen drinne knallgelb. Hat mir total gut gefallen. Stehe ich total drauf. Was übrigens auch einen Vorteil hat, also so knallige Farben in der Polsterung, in dieser Tasche, habe ich ja bei meinem Crumpler auch, das ist orange. Das hilft schon, wenn du zum Beispiel einen Objektivdeckel da drinne finden willst oder ich habe da auch mal Adapter drinne fürs Notebook, so Stecker oder sowas.
Ach so, als Kontrastfarbe.
Richtig, also du siehst das einfach, weil das meiste Zeug ist einfach irgendwie schwarz und dunkel. Da hilft das schon ganz gut. Ja, aber das Kata-Ding, das hat halt den Vorteil gehabt, dass es unglaublich gut gepolstert ist. Also der Deckel, also das habe ich noch nicht erlebt. Kann ich gar nicht beschreiben. Das ist so Wellenpolsterstoff und darunter nochmal gepolstert und darunter nochmal eine Matte und das Ganze dann nochmal abgedeckt mit diesem gelben Filz. Unfassbar. Die Seitenwände extrem dick gepolstert. Also ganz ehrlich, in diese Cuttertasche, da bin ich felsenfest von überzeugt, da kannst du empfindliche Studioblitze reinpacken und kannst die ohne Sorge irgendwie über den halben Kontinent oder einmal um die ganze Welt fliegen lassen. Und wenn das Ding irgendwo abgeladen wird, indem der Pilot einfach nur den Hebel öffnet und hinten alles aus dem Flieger rumpeln lässt, ist da immer noch nichts kaputt drinne. Also Hammer.
Dafür, das zahlst du aber dann auch natürlich ein bisschen mit Größe.
Ja, und zwar mit Innenraumgröße.
Da wird dann nicht mehr viel reinpassen.
Das ist genau das Problem gewesen. Also ich habe das Ding aufgemacht, habe reingeguckt und habe gesagt, oh, das hätte ich mir jetzt schon geräumiger vorgestellt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da wenig Platz drin ist, das nicht. Aber aufgrund der Außenmaße hätte ich jetzt doch gedacht, dass innen doch mehr reingeht. Naja, also was reingeht, ist halt gut gepolstert, aber es hat einfach nicht gepasst für das, was ich damit vorhatte. Und am Ende fehlten auch tatsächlich irgendwie so ein halber Zentimeter, um es vernünftig bei mir in den Kofferraum zu drücken. Weil, dadurch, dass das Ding eben sehr gerade und sehr lang ist, passte das nicht so richtig in diese Aussparung von dem Kofferraum. Da geht es ja immer so rund, gibt ja immer runde Ecken bei Autos. Naja, also das Ding wieder zurückgeschickt, bisschen frustriert weitergesucht, ein paar Leute gefragt, Taschenfreak mal angemailt und so. Und der hat dann gesagt, also von vielen Taschen, die ich schon hatte, guck dir mal ThinkTank an. Er hat eine ThinkTank, diesen Trolley, den Take-Off. Das ist so ein Zwitter aus Trolley und Rucksack. Und sagt er von vielen, vielen Taschen, die er schon hatte, ne? Also der Jörg, er hat ja schon viele Taschen durch, aber sagt er, die geblieben ist, ist dieser AirPod Take-Off. Und das Ding habe ich mir dann auch angeguckt und habe mir von ThinkTank mal alle Trolleys, die haben, in der Übersicht mir angeschaut, beziehungsweise eine echte Übersicht gibt es eigentlich gar nicht. Die habe ich mir dann selbst zusammengestellt, die Größen mal miteinander verglichen. Und dann habe ich festgestellt, dass der Take-Off, also AirPod heißen sie irgendwie alle, und der Take-Off und der Security, die liegen von der Größe her ganz dicht beieinander. Und der Security, gut, der ist ein bisschen tiefer noch, das kam mir sowieso gelegen. Er hat irgendwie, glaube ich, nochmal irgendwie so 3 Zentimeter mehr Tiefe. Aber in der Länge ist er im Außenmaß 3 Zentimeter länger, du gewinnst aber im Innenmaß ganze 6 Zentimeter. Und das war dann schlussendlich für mich der Ausschlag, den Security zu nehmen. Der Vorteil bei dem Take-Off ist halt das Tragegeschirr. Da hast du, also ich habe es auf Fotos bisher nur gesehen, ich konnte es nicht selber tragen, hast du ein richtiges Rucksack-Tragegeschirr. Das sind richtig coole Gurte, die sind richtig gut gepolstert. Das Ding sieht wirklich aus wie ein Rucksack, wenn du die da rausholst und lässt sich laut Taschenfreak eben auch so tragen. Aber darauf kam es mir gar nicht so an, weil ich wollte ja einen Trolley haben. Und der Security hat auch ein Tragegeschirr dran. Das ist jetzt nicht so wie ein Rucksack. Das ist mehr so ein Nottragegeschirr. Aber wird so zur Not eben auch funktionieren. Aber das Ding wird sowieso, wenn es vollgepackt ist, so schwer. Das will ich auch nicht zwingend auf dem Rücken haben. Deswegen hat es ja Rollen. Und ich fliege auch nicht. Also ich bin in meinem Leben irgendwie 2 oder 3 Mal geflogen. Also ist mir das die Außenmaße sind mir da jetzt auch nicht so wichtig, dass sie jetzt auf internationalen Flügen passen. Da gibt es dann zum Beispiel diesen Think Tank Airport International, der ist etwas kleiner. Also das spielt sich alles in wenigen Zentimetermaßen ab. Sind Nuancen, aber die können halt ausschlaggebend sein, ob das Ding noch ins Handgepäck geht oder nicht. Ja, und Security ist halt der größte. Ja, und den habe ich hier. Ja, und ich war doch sehr angetan. Also ich habe das Ding aufgemacht und habe da reingeguckt und habe erstmal so, schon beim Aufmachen habe ich gesagt, wow. Ja, also die Verarbeitung von den Reißverschlüssen, ich meine, es war beim Cutter auch cool, muss man wirklich sagen. Ne? Aber selbst im Vergleich zum Crumpler würde ich jetzt wirklich sagen, also wow, das gefällt mir wirklich richtig gut. Die Rollen laufen schön leise und leicht. Also es ist schon alles irgendwie, hat Hand und Fuß. Viele Taschen drinne. Einteiler, ne? Diese Raumeinteiler gibt es, diese Kletteinteiler, da sind so viele davon dabei, ich habe die erstmal alle rausgerissen, um mich da gar nicht verwirren zu lassen. Es gibt auch 2 verschiedene Einteiler, es gibt die Einteiler, die sind komplett mit Filz ummantelt, damit man da eben auch andere Einteiler wieder dranhängen kann, und es gibt so eine Handvoll Einteiler, die sind glatt, also die haben außen eben Klett und in der Mitte sind sie glatt, sodass da keine anderen Einteiler dran hängen bleiben. Und das kann man eben ganz gut nutzen, wenn man die miteinander kombiniert, um auch so variable Einteilungen zu machen oder eine zweite Ebene irgendwo einzuziehen und sowas. Ist schon ganz nett. So 2 Einteiler sind speziell für die Ecken oben gemacht. Die sind so abgerundet an einer Seite. Auch ganz pfiffig.
Tja, cool.
Was halt ein bisschen blöd ist, es ist kein ebener Boden. Und das ist halt der Tatsache.
Hätte mich jetzt gewundert, wenn du nichts gefunden hättest.
Ja, das ist aber, das ist natürlich der, also wie gesagt, ich habe auch in dem Blogbeitrag habe ich auch geschrieben, also man muss wirklich lange suchen, wenn man meckern will. Also einmal würde ich meckern wegen des Grau. Ne, es ist alles grau. Außen ist es schwarz, innen ist es grau. Ich würde mir echt wünschen, es gäbe einen Think Tank Color, der innen drin einfach orange oder gelb ist. Das fände ich einfach cool, aber das ist ein Wunsch, das ist jetzt kein Makel an dem Produkt.
Vielleicht hat Kata da ja irgendwie ein Geschmacksmuster drauf angemeldet.
Ah, ich müsste Think Tank mal anschreiben, ob die das nicht mal als Sonderedition für mich machen oder so. Ja, mal gucken. Und für dich?
Aha.
Na klar.
Aha. Logisch, ja, nee. Wir haben
machen
ja,
die doch.
Die haben nichts Besseres vor als
ja, für ja, die kennen mich doch. Die kennen mich ja, doch. Ja. Ach, hallo, machen die doch mal. Nee, und das andere ist eben dieser nicht ebene Boden. Aber das ist halt ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass das Ding ja so einen Teleskopgriff hat. Den kannst du ja rausziehen, um das Ding eben hinter dir herzuschleppen. Du kannst diesen Griff aber eben auch komplett in die Tasche rein versenken, damit du das Ding eben zur Not ins Handgepäck oder unter den Sitz kriegen kannst oder eben wie bei mir in den Kofferraum passt. Und das ist auch super. Und jetzt könnte man natürlich als Nachteil sagen, der Boden da drin ist nicht eben, weil an der Stelle, wo dieser Griff versenkt wird, gibt es eben eine Ausbuchtung und da ist das Ding nicht mehr 20 Zentimeter, sondern nur noch 17 Zentimeter tief. Man kann jetzt natürlich das Ganze aber auch als Vorteil sehen und kann sagen, also jeder andere Hersteller hätte diese Ausbuchtung vielleicht außen an der Tasche gemacht. Das heißt, der gesamtbeanspruchte Platzbedarf von der Tasche wäre gleich, aber du hättest nichts gewonnen. Think Tank hat sich aber gesagt, na, ringsrum habe ich doch Platz, den ich nutzen kann, also gebe ich den dem Kunden. Und insofern sehe ich das also weniger als Nachteil, jetzt im Nachhinein, sondern eben mehr als Vorteil, dass du eben diesen Platz hast, dass du eben ringsherum um diese Ausbuchtung zum Beispiel einen Blitz, so einen Systemblitz, so einen 550 EX oder so einen SB26 habe ich ja, dass du die da aufrecht reinstellen kannst und die somit sehr sparsam unterbringst. Und im hinteren Bereich, diese Ausbuchtung geht ja nicht ganz bis hinten. Im hinteren Bereich habe ich hier mein Canon 100-400, das steht aufrecht drinne. Man kann sich ja vorstellen, wie wenig Platz das dann da drinne wegnimmt. Ne? Also das ist schon, bin ich schon schwer von angetan. Ich habe ja demnächst den ersten Einsatz damit, da haben mich meine Schwestern ja eingeladen in den Zoo, das ist noch ein Geburtstagsgeschenk. Und da werde ich das Ding mal mitnehmen und werde da eben die Russentonne mit transportieren, Tele und dann
was,
mal gucken.
Was wiegt das denn, wenn es voll ist?
Habe ich nicht gewogen.
Nicht, also damit dürftest du wahrscheinlich dann eh nicht mehr fliegen.
Also so wie ich es da eingepackt habe, wird das wahrscheinlich reichlich extra kosten. Aber das ist, das soll ja nur so ein Geschmacksmuster sein. Ja, das ist nur ein Packbeispiel. So wie ich es da gepackt habe, werde ich nie losziehen. Also ich werde vermutlich niemals mit Strobist-Sachen losziehen und die Russentonne dabei haben. Sondern es wird immer irgendwie anders zusammengestellt werden. Ist aber dann auch kein Problem.
Naja, cool.
Schon sehr geil.
Sehr schön. So, der Marc, und genau, wer mehr darüber lesen will, wir verlinken natürlich in den Shownotes, diese Folge ist 242 auf happyshooting.de, dein Blogbeitrag und
da gibt's auch das Video.
Super. So, der Markus aus der Schweiz hat uns einen Review geschickt zu einem Fotoprodukt.
Liebe Happy Shooter, dann übernehmen wir mal hier das Kommando auf Happy Shooting. Hier ein kurzer Bericht zu meinem letzten Toy, das ich mir gekauft habe. Es handelt sich um eine iFi Pro X2. Das ist eine spezielle Speicherkarte mit WLAN-Funktionen. Darauf haben 8 GB Datenplatz. Sie bieten Funktionen, um Daten direkt nach Aufnahme von Fotos ins Internet zu stellen oder auf einen lokalen Rechner, der im WLAN sitzt. Außerdem bietet sie Funktionen für Geotagging. Dies geht über die Erkennung von der WLAN-Basisstationen. Und natürlich verschiedenste kleinere Funktionen, die ich jetzt im Detail nicht anschauen möchte. Mein Einsatzzweck, für was ich das Ding eigentlich gekauft habe, war, dass es für das iPhone und das iPad eine Software gibt, die heißt Shuttersnitch. Und mit der kann man direkt die Fotos, die man gemacht hat, anschauen. Das heißt, man hat einen Remote-Bildschirm und wenn man das dann auf einem iPad macht, dann auch in einer sehr großen Auflösung. Das wäre eigentlich sehr schön, um den Leuten zu zeigen, was man gerade so macht und um die Qualität zu kontrollieren. Ich habe das Ganze ein bisschen ausprobiert und bin noch nicht restlos überzeugt. Und zwar deshalb, wenn ich diese Karte in meiner Canon EOS 550D verwende und sowohl RAW und JPEG gleichzeitig fotografiere, dann ist es nicht einfach möglich, nur die JPEGs zu übertragen. Und wenn ich natürlich die RAW-Dateien auch immer mit übertrage, wird das Ganze sehr, sehr, sehr träge. Und für nur JPEGs, ja, das mag für einen lustigen Anlass, ja, interessant sein. Meiner Meinung nach ist das Produkt noch nicht ganz fertig, aber es ist schon erstaunlich, was man in eine kleine Speicherkarte alles reinkriegt. Ja, und wenn man so diese, was sind das, etwa 70 Euro auf der Kante hat und etwas zum Spielen möchte, ist das sicher nicht das schlechteste Spielzeug. Ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Überbrückung der Happy Shooting freien Zeit und liebe Grüße aus der Schweiz, 321 Happy Shooting von Markus.
Na super. Jo, Markus. Das ist übrigens der Vorteil von den größeren Bodies und auch bei vielen Nikon-Bodies. Die haben nämlich 2 Slots und wenn man dann nämlich diese iFi-Karte in einen Slot steckt und eine andere Speicherkarte eben in dem anderen Slot, dann kann man bei diesen Kameras zum Beispiel wählen, auf die erste Speicherkarte die RAWs zu speichern und auf die zweite, in diesem Fall die iFi, die JPEG-Version zu speichern.
Ja, und weißt du was?
Dann hat man nämlich 2 Fliegen an einer Klappe geschlagen.
Was mir bei der iFi immer so ein bisschen aufstößt, ich habe ja schon öfters mal so angeschielt, auch in puncto Workshops, weißt du, da könnte man mal schnell was vorführen und das dann automatisch gleich auf dem Bildschirm zeigen und so. Mhm. Das würde schon auch helfen, aber die gibt's nur als SD-Format. Und ja. Das ist auch seit Jahren so. Ich meine, das Produkt gibt's jetzt schon länger, aber die schaffen es nicht, eine Compact-Flash-Version rauszubringen. Und nun mal viele größere, bessere Kameras sind eben immer noch CF-Karten. Also siehe 5D Mark II zum Beispiel. Und das regt mich auf. Weil wobei technisch sehe ich da nicht wirklich ein großes Problem.
Wobei sie soll ja in vielen Kompaktflash-Adaptern laufen.
Ja, aber ja, musste es ist nirgendwo sauber dokumentiert. Da gibt es Leute, die sagen, ja, es funktioniert hier und dann funktioniert es bei dem einen wieder nicht und ach nee. Also mich nervt das. Also ich will eigentlich eine Lösung, von der ich weiß, sie funktioniert und die Gründe sind nicht klar. Also ich habe da auch noch keine wirklich gute Begründung dafür gesehen. Ich kann nur vermuten, aber ich will da jetzt nicht rumraten, aber es nervt halt so ein bisschen, weil das Ding wäre schon klasse und würde da auch sehr viel Sichtbarkeit kriegen, aber nö.
Jetzt dann werden halt die natürlich die Pro-SD-User um die Ohren hauen, das liegt ja eher an Canon, dass die in den Kameras immer noch Kompaktflash-Slots haben, wobei das auch schon nicht mehr stimmt. Canon hat ja auch Kameras mit SD-Slot, ne?
Richtig, und die professionellen, also die professionell sind sie ja alle, aber die großen Nikons, die haben auch CF-Slots. Also da ist nicht überall SD angesagt. Oder
eben beides, ne?
Und deshalb ist halt, glaube ich, die Zielgruppe für diese iFi eher so der Schnappschießer. Und
ja, da kommt das sicher auch ursprünglich her.
Und dieses Live-Betrachten am Bildschirm ist, ja, muss halt übers Netz das Ganze. Das heißt, es braucht natürlich seine Zeit. Und da hat der Markus schon recht. Wenn man das dann irgendwie mit RAW macht, dann zieht er die wahrscheinlich auch alle rüber gleichzeitig live und dann ist erstmal Sense, dann ist erstmal Schicht im Schacht, weil das so ewig braucht, bis es rüberlädt.
Ja, also da willst du nicht
drauf warten. D-Mark II RAWs sind schon riesig. Und
nee, man müsste das wirklich warten. So machen, dass du sagst, ich mache eben RAW und kleines JPEG und das kleine JPEG, das funke ich dann schnell rüber.
Ja, ich hab mal so eine Lösung hier probiert, also im Punkto Workshops mit einem langen USB-Kabel, mit einem kleinen Verstärker dran, dass man sich da ein bisschen frei bewegen kann und dann ein Lightroom, was dann Auto-Import macht und selbst da dauert es seine Zeit, bis auch nur mal ein kleines JPEG fertig ist. Also die Kamera, diese USB-Geschichte an der Kamera ist auch nicht die schnellste. Also so eine gute Lösung, wo man sagt, ich schieße und 3 Sekunden später ist das Bild auf dem Bildschirm, ist noch nicht so richtig da.
Eigentlich ist 3 Sekunden schon zu lange.
Eigentlich ja.
Eigentlich musst du Klick, Bild.
Eigentlich ja.
Ne? Ja, gucken wir mal, was noch kommt, ne?
Nun gut. Der Tom hat uns geschrieben. Was sagt er denn?
Der schreibt: Hallo Jungs, ich habe vor ein paar Tagen euren Podcast entdeckt und habe mir langsam Stück für Stück alle Sendungen reingezogen. Ihr macht das echt super, total angenehm, auch als erfahrener Fotograf das nebenbei zu hören. Kommentare hätte ich mittlerweile viele nach zig Sendungen in ein paar Tagen, aber aus aktuellem Anlass wollte ich euch schnell einen Tipp zum Thema Panoramafotografie schreiben. Ihr hattet vor einiger Zeit den Panosaurus vorgestellt und da ich gerade für ein Webseitenprojekt dringend ein Panorama gebraucht habe und mir das Ding dann natürlich auch mal angeschaut habe, dabei ist mir aufgefallen, dass man das auch noch viel einfacher haben kann. Wir produzieren im Foto- und Videobereich und haben somit auch einen schönen Zwei-Wege-Fluidkopf von Manfrotto auf unserem Stativ. Lecker, sage ich da mal. Naja, gut. Da ich dank der Empfindlichkeit der 700 das Ding nimmer fürs Fotografieren brauche, jedenfalls hat Manfrotto im Videobereich eine größere, längere Schnellwechselplatte dabei, die sich in diesem Kopf beliebig vor- und zurückschieben lässt. Also nochmal langsam, es ist ein Manfrotto-Objektiv mit dem Fluid-Kopf und da ist eine längliche Schnellwechselplatte dabei und damit kann er die Kamera vor- und zurückschieben. So, jetzt schreibt er weiter. Steckt man dort nur seine DSLR drauf, kann man sie perfekt zum Nodalpunkt oder der passenden Ebene ausrichten und muss sich dann, sofern man möchte, nur noch eine runde Scheibe mit Gradzahlen bzw. Anhaltspunkten ausdrucken, die man dann unter den Kopf macht. Funzt mehr als perfekt und hat mich, da ich eh schon alles hatte, nichts gekostet. Geht also in der Praxis auch sehr viel einfacher. Freue mich auf die nächste Sendung. Grüße aus München, Tom Fürch.
Ja, da braucht man halt nur so einen Kopf dafür. Das ist ein Feature, den wenn diese Platte lang genug ist und sich weit genug verschieben lässt, kannst du dann wahrscheinlich auch bei vielen Objektiven den Nodalpunkt finden und einstellen. Mhm. Da muss man dann allerdings dazu sagen, dass das natürlich dann nur ein Panorama in der horizontalen Ebene macht.
Genau, ist halt nur eine Ebene.
Genau, und so ein richtiger großer Panoramakopf, der nimmt halt beide Ebenen. Das heißt, da kann man dann quasi um den Nodalpunkt horizontal und vertikal schwenken und hat dann die Möglichkeit, eben auch mal Bilder aus Kacheln zusammenzusetzen, richtig, so übereinander und untereinander und so weiter.
Außerdem hast du beim Panoramakopf normalerweise per Default die Kamera im Hochkantformat. sodass du eben auch bei, selbst wenn du nur eine Ebene machst, also nur ein horizontales Panorama, trotzdem mehr Bildbereich abdeckst, weil du ja im Hochformat eben, ja, mehr Höhe auf dem Bild hast. Wer hätte das gedacht?
Ja. Sollen wir mal an dieser Stelle einen kurzen Blick in unsere Social Media werfen?
Aber sehr gerne.
Also, wir meinen jetzt Google Plus und wir meinen Twitter natürlich.
Twitter ist relativ schnell abgehandelt. Ich weiß nicht, wie es bei Google Plus ausschaut heute Abend.
Gibt einiges.
Also, hier habe ich zwei Sachen, die können wir gleich mal abhaken. Und zwar, also Google Plus scheint sich durchzusetzen, ne? GF Hardy schreibt, welche gute Fotozeitschrift ist empfehlenswert? Ihr lest zwar keine, aber dennoch. Digital Foto hat zu viel Werbung und PS-lastig, also Photoshop wahrscheinlich. GF Hardy, kann ich dir leider nichts dazu sagen. Ich habe seinerzeit relativ viele Tipps bekommen. Schau einfach mal auf happyshooting.de. Da gibt es rechts ein Suchfeld. Ich glaube, das hat Chris inzwischen weiter nach oben gepackt, habe ich neulich gesehen. Mhm. Da in die Suche einfach mal eingeben, Zeitschrift, Fotozeitung oder irgendwie sowas in der Richtung. Da müsstest du einen älteren, aber nicht zu alten Beitrag finden, wo ihr Hörer mir damals in den Kommentaren ganz viele tolle Tipps gegeben habt. Ich habe auch teilweise Fotozeitschriften zugeschickt bekommen. Da war eben auch diese Digitalfoto mit dabei. Ja, also guck dich da mal durch. Vielleicht findest du da was Passendes. Ich kann dir nach wie vor keine Empfehlung geben, denn ich habe nach wie vor kein Fotozeitschriften-Abo, zu dem ich mich durchringen konnte.
Jo, ab dazu noch vielleicht auch nochmal ein kurzer Hinweis auf Monis Motivklinge. Die macht immer wieder mal Buchtipps und ich weiß gar nicht, ob Zeitschriften, aber das Thema Lesestoff zum rund um die Fotografie wird bei ihr auf jeden Fall auch immer wieder mal abgehandelt.
Ja, vielleicht findet man auch, wenn man da nochmal fragt, auch noch andere Hörer, die da irgendwie noch schöne Tipps haben.
Ansonsten schreibt doch mal alle eure Lieblingsfotozeitschriften in die Kommentare zu dieser Folge.
Ja, kann ja nicht schaden. Machen wir das hier einfach nochmal, ne? Folge 232.
242.
242.
Du lebst im Wohnsatz.
Ja. Du hast übrigens gerade audiotechnisch abgekackt. Machst du gerade irgendwas?
Nö, ich mache nichts.
Oh, du bist
gerade. Bin ich jetzt wieder da?
Jetzt bist du wieder da.
Gut, also, ja, was fehlt?
242. Schreibt da in die Kommentare einfach mal eure Lieblingsfotozeitung, die ihr abonniert oder regelmäßig kauft. Ja. Luther2K hat eine Frage und zwar an dich. Und zwar der Kipprhythmus bei der Entwicklung, ist der wirklich so wichtig, wie oft gesagt, oder ist der eher philosophisch zu betrachten?
Oh, das kommt meines Erachtens ein bisschen auf die, also Kipprhythmus, wenn man Fotos entwickelt, also in dem Fall wahrscheinlich Schwarz-Weiß-Filme meint er, dann tut man das ja in so eine Dose rein, in so eine lichtdichte Dose, wo man quasi dann den Entwickler reinkippen und wieder rauskippen kann, ohne dass da der Film belichtet wird. Und ja, dann gibt es eben verschiedene Philosophien zum Thema, wie kippe ich jetzt die Dose? Die muss man dann teilweise so alle Minute mal bewegen oder ja schwenken. Manche schwenken viel, manche schwenken wenig. Und das hat schon einen Einfluss auf so Detailschärfe, Ausprägung, Kornschärfe, Ausprägung und so weiter. Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, wie jetzt sich, welche Kombination Filmentwickler man da hat. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich einen Tri-X entwickle, einen Kodak Tri-X 400 und mache den so ganz normal, also ich habe jetzt einen entwickelt mit, was war es denn, Kodak Entwickler mit dem HC110, dann kann, dann also mit der normalen Entwicklung wird das schon relativ körnig, speziell wenn man den so ein bisschen pusht. Moni macht das übrigens ganz gerne, dass sie dann den mal entwickelt in der Standentwicklung. In der Standentwicklung ist eine, die ja, wird die Dose angesetzt, kommt der Entwickler rein und dann stellt man das Ding in die Ecke und nach einer Stunde macht man es wieder auf oder beziehungsweise macht weiter, also man bewegt die ganz wenig. Und solche Standentwicklungen haben dann öfter die oder gerne mal die Auswirkung, dass sich das Ganze sehr cremig entwickelt, wenig Korn sichtbar ist. Man muss nur vorsichtig sein, dass natürlich Korn auch ein gutes Stück für den Schärfeeindruck zuständig ist, also im Detail. Das heißt, Also Korn bedeutet auch mehr empfundene Schärfe beim Film oft. Also einfach mal probieren. Versuch doch mal mit dem gleichen Film und gleichen Entwickler eine Standentwicklung. Da gibt es ja, haben wir glaube ich letztes Mal drüber geredet, dieses Massive Depth Chart, da gibt es eine ganze Menge interessante Rezepte zu verschiedenen Entwicklungen und da müsste doch was zu finden sein. Dann probier das einfach mal aus. Also ich sehe da schon Unterschiede. Ob es im Detail der Kipprhythmus ist, ob jetzt alle eine Minute oder anderthalb, das ist, glaube ich, nicht so wild, aber.
Mehr ob überhaupt dann, ne?
Ja, und der Moondragon schreibt dazu noch, dazu steht was im neuen E-Book vom Trout. Also einfach mal bei Spürsinn schauen. Der Michael K. Trout hat ein neues E-Book geschrieben, was an der Stelle ja, viel über Schwarz-Weiß-Fotografie erzählt. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, lass mich mal schauen. Auf Google Plus haben wir von Maximilian Sedelmeier: Wie fotografiere ich am besten eine Gruppe von circa 200 Personen ohne Treppchen und Hebebühne? Balkon vielleicht? Also
ja, Gruppe, zum Beispiel.
Bei einer Gruppe in dieser Größe ist es schwierig, überhaupt alle draufzukriegen, ohne
200.
Etwas höher zu platzieren. Also da musste höher sein.
Das wären ja 10 Reihen a 20 Leute.
Wie auch immer man das aufteilt, ich glaube, es wird nicht gehen. Also entweder musste die Leute dann tatsächlich auf unterschiedlichen Höhen platzieren, wie man das so von früher kennt, ne? Die hinteren auf dem Tisch, die mittleren auf dem Stuhl und die vorderen auf dem Boden und möglichst noch eine Reihe unten davor legen. Oder du begibst dich halt nach oben, weil du hast halt keine Chance. Es wird immer jemand anderen überdecken. Das kann ich mir jetzt nicht anders.
Oder du machst es als Panorama, dass du sie komplett 360 Grad aufstellst, eben hockend, kniend, stehend, auf einem Stuhl stehend, aber das eben 360 Grad um dich herum in einem guten Abstand und dann machst du halt ein Panorama ringsherum. Könnte man auch als Idee noch mitgeben.
Ja, Tim Krah, ich finde ja eure Bildbesprechungen der Gewinner und der Aufgaben und anderen Bildern immer sehr interessant und informativ. Habt ihr Tipps zu Podcasts, auch Video oder ähnlichen Medien, die sich ausgiebiger der Bildkritik widmen, auch gerne in Englisch? Nein, wüsste ich jetzt nichts. Das machen wir aber immer zum ganz wichtigen Bestandteil unserer Workshops. Also solltest du mal irgendwo, ja, im Dezember machen wir noch einen Workshop in Dresden. Da wird natürlich Bildbesprechung ein wichtiger Bestandteil sein. Ansonsten nächstes Jahr wieder. Ich sage jetzt nicht, dass ich nichts Podcast-mäßiges weiß, weil wir damit vielleicht einen Workshop-Platz verkaufen, sondern es ist wirklich so. Ich habe da selber auch schon gesucht und ich habe da nichts dazu gefunden.
Ich habe mal irgendwo einen Link gehabt zu einem, das war aber glaube ich nicht als Podcast, sondern es war nur eine Webseite, auf der es auch Videos gab. Da wurden Bilder besprochen, auch teilweise sehr fein fein graduiert zerlegt. Aber da gab es irgendwann nichts Neues mehr. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich die Links nicht mehr habe, denn das liegt schon Jahre zurück.
Ich meine,
wenn da jemand noch Tipps hat.
Also vielleicht kannst du dich mal umschauen. Es gibt ja dann doch schon den einen oder anderen Fotoclub und wenn die nicht die ganze Zeit nur Bier trinken und über die neuesten dicken Objektive reden, dann gibt es da vielleicht auch mal eine Möglichkeit, sich auf die Weise mit anderen zu treffen oder übers Happy Shooting Forum mal so ein paar andere Leute kennenzulernen aus der Gegend und da vielleicht mal so eine kleine Bildkritikgruppe aufzubauen. Also wäre so ein Vorschlag. Der Christian Zenker schreibt, bei DSLR-Kameras gibt es ja verschiedene Messmethoden. Was sind da die jeweiligen, ich wittere ein langes Thema, was sind da die jeweiligen Vor- und Nachteile und wie, was misst die Kamera genau? Ideal wäre Bezug auf Canon. Danke übrigens für die Sendung, ich liebe sie. Greets Chris. Detail jetzt, das wäre jetzt ein längeres Ding.
Ich glaube, auf die 50 Minuten gehen wir gerade schon zu.
Das ist okay. Länger wollen wir das jetzt nicht behandeln. Nur ganz kurz, also die Kamera misst erstmal natürlich Helligkeit und versucht dann sondern der Belichtungsmesser. Da ist in der Kamera ist ein Belichtungsmesser.
Also ich gebe dir mal einen anderen Einstieg.
Gut.
Vorne in das Objektiv kommt Licht rein, das fällt hinten irgendwann mal auf den Sensor. Aber da es noch nicht auf den Sensor fällt, wird über Spiegel ja noch hin und her gelenkt, damit wir auch was sehen im Sucher, fällt das Ganze eben auf ein Abbild, nämlich auf zum Beispiel die Mattscheibe und eben auf den Belichtungsmesser. Und dieser Belichtungsmesser, der, stell dir jetzt mal vor, du hast die Sensorfläche.
Ich dachte, du wolltest mir einen Einstieg geben.
Ich gebe dir den Einstieg. Ich gebe dir nur den Einstieg. Nur, dass man so ein Bild vor sich hat, was, mit dem wir arbeiten können. Du hast jetzt so ein Bild vor dir. Das ist die Fläche von diesem Sensor. Aber wir reden nicht vom Sensor, sondern wir reden von einer Fläche, auf dem wir jetzt Belichtungsmessungen unterbringen können, okay? Und da fällt jetzt Licht drauf, auf diese ganze Fläche. Und jetzt haben wir zwei Parameter, mit denen wir arbeiten können. Nämlich, wie viel Licht fällt drauf und wo fällt das Licht drauf? Und jetzt kommst du.
das ist viel zu kompliziert.
Nein, also, ich finde das da ganz einfach.
Da ist ein Belichtungsmesser drin, der misst, wie viel Licht kommt. Und im simpelsten Fall guckt er sich einfach die gesamte Fläche an. Und jetzt kann das sehr hell oder sehr dunkel sein. Und daraufhin sagt er dann der Kamera, wie sie zu belichten hat. Sprich, wie lange sie den Verschluss aufmachen muss oder wie groß sie die Blende machen muss oder wie sie die ISO herstellen muss. Also das sind ja die drei Parameter, die wir haben. Und kalibriert ist die Kamera so, dass sie davon ausgeht, dass eine durchschnittliche Szene 18% des Lichtes reflektiert, circa. Ja, das heißt, sie sagt dann der Kamera, oder der Belichtungsmesser sagt dann der Kamera, so musst du belichten, damit das dann so ein durchschnittliches mittleres 18% Bild wird. Und das ist schön und gut, nur ist es halt nicht immer richtig, weil wenn ich jetzt wieder mal ein Beispiel bringe, den weißen Hasen im Schnee, dann hat das halt im Durchschnitt keine 18% Reflektivität, sondern mehr. Egal, also die Kamera versucht auf jeden Fall hier zu messen. Es gibt die Messung, die das komplette Bild quasi so als Durchschnitt nimmt. Wie heißt denn das bei Canon?
Chris, kann ich dich ganz kurz abstoppen? Wir sind bei 18% und weißer Hase im Schnee, der nicht stimmt. Hast du eine Chance, dein Google Plus Fenster auf einem anderen Rechner zu öffnen? Weil deine Stimme kackt gerade wieder ab.
Das ist lustig. Ich habe hier 0 CPU.
Jetzt bist du wieder da.
Ja, ich habe hier quasi keine CPU-Leistung verbraten.
Okay,
ich habe 4 CPUs, die eiteln. Ja.
Ton ist wieder da, scheißegal, einfach weitermachen.
Gut, also, mein Lieblingsbeispiel ist natürlich der weiße Hase im Schnee. Der hat keine 18% Reflektivität, sondern er reflektiert viel mehr. Aber mal egal, also ob der das jetzt richtig oder falsch macht, die verschiedenen Messmethoden beziehen sich dann hauptsächlich darauf, wie viel und was von diesem Bild gemessen wird und auf welche Art und Weise. Letztendlich versucht die Kamera aber immer eben diese 18% hinzubekommen. Da wäre dann die, ich glaube, mittenbetonte Messung heißt sie. Da geht die Kamera her, schaut sich das komplette Bild an und versucht dann das Ganze so auf den Durchschnitt zu bringen von diesen 18% bis auf die Mitte. Die wird ein bisschen höher gewichtet. Dann gibt es die Spotmessung. Diese Spotmessung misst auch wieder auf diese 18%, aber nur einen kleinen Teil vom Bild. Wie groß der Teil ist, hängt von der Kamera ab. Das steht in der Bedienungsanleitung. Und dann gibt es die Matrixmessung oder Evaluativmessung.
Oder Mehrfeldmessung.
Die misst dann eben die 10, 20, 30, 40, 50, 100, was weiß ich, Messpunkte, mit denen geworben wird. Und schaut sich dann dieses Muster, was sie sieht, dieses Helligkeitsmuster, schaut die in eine Datenbank. Also die Kamera hat dann so eine Datenbank eingebaut und da guckt die nach und da sind viele, viele zigtausend Einträge drin und versucht dann anhand dessen so ein bisschen schlauer zu sein und zu sagen, na gut, das hier müsste ein Backlight-Porträt sein, also ein Porträt mit viel Gegenlicht, da gebe ich mal ein bisschen mehr Belichtung oder das ist eben eine Landschaft, da ist oben hell, unten dunkel, da gebe ich mal ein bisschen mehr Belichtung, also da wird quasi korrigiert, wie die Belichtung sein soll. Das sind so die verschiedenen Messmethoden. Die sind bei allen Kameras ziemlich ähnlich, heißen ein bisschen anders, aber
genau,
das sind so die
diese Mehrfeldmessung mit dieser Datenbank, die Chris gerade angesprochen hat, dahinter, die wird zum Beispiel auch dann ganz interessant bei den Kameras, die diese sogenannten Motivprogramme haben, also diese Kreativprogramme, das sind in der Regel Blendenvorwahl, Zeitvorwahl oder eben Automatik. Es gibt ja aber bei den kleineren Spiegelreflexkameras auch noch die Motivprogramme, also wo so ein kleiner Läufer drauf ist oder eine Blume oder so ein kleiner Mond oder sowas. Und da wird dann eben nachgemessen, was ich eben gerade eingangs versuchte, mit diesem Bild klarzumachen, wie viel Licht fällt wohin auf diesen Sensor. Und dann entscheidet eben die Kamera abhängig von dem eingestellten Modus, welchen Eintrag aus dieser Datenbank für die Belichtungskorrektur gezogen wird. Weil ja zum Beispiel, wenn man jetzt ein Porträt fotografiert, man vielleicht eine andere Präferenz hat. Da geht die Kamera nämlich von aus, Porträt, aha. Der hat also hier eine Person wahrscheinlich oder zumindest ein Hauptmotiv in der Bildmitte voraussichtlich irgendwo. Das will er sehen. Und da sagt die Kamera, oh, außenrum ist ganz hell, das muss Gegenlicht sein. Also müssen wir trotzdem ein bisschen aufhellen, damit wir die Person auch sehen. Wenn du aber jetzt ein anderes Programm eingestellt hast, wie eine Landschaftsaufnahme oder wie ein Nachtfoto oder sowas, dann wird plötzlich eine ganz andere Präferenz genommen und die Kamera sagt plötzlich, oh, der will wahrscheinlich eine Silhouette machen. Und dann macht das Ding plötzlich eine Silhouette in derselben Lichtsituation. Also da kommt dann diese Datenbank ganz extrem mit ins Spiel.
Ja, das reicht jetzt auch schon so zu dem Thema, denke ich. Stefan Hinterkäuser-Baumert fragt, hat eine Lightroom-Frage. Wie erstelle ich mir in Lightroom am besten ein eigenes Wasserzeichen, möglichst als Grafik und nicht als reiner Text? Habe bei anderen Fotografen sowas gesehen. Welche Software nutze ich dafür? Danke für eure Tipps und den super Podcast. Du kannst dir in Lightroom an allen Stellen, wo du dir ein Wasserzeichen eintragen kannst, also zum Beispiel, um es in eine Slideshow an die Ecke zu packen oder so, kannst du auswählen, ob das eine Grafik oder ein Text sein soll. Und die Grafik musst du außerhalb von Lightroom in der Regel erstellen. Dazu kann man alles Mögliche benutzen, sei das jetzt in Photoshop oder
GIMP
Text, Pixelmator oder Acorn oder sonst was. Am tollsten ist es, wenn du dieses Wasserzeichen dann im PNG-Format und zwar mit Transparenz abspeicherst. Also wenn du quasi sagst, der Hintergrund ist durchsichtig, dann hast du die Möglichkeit, in Lightroom ein Logo einzubinden auf das Bild, was eben nicht viereckig ist, sondern was die außen die Form von deinem Logo hat.
Jo, kann man also zum Beispiel auch einen Text nehmen, irgendeine ausgefallene Schrifttype nehmen oder einen mehrzeiligen Text mit verschiedenen Schrifttypen, den oder wirklich als freien Text da drauf legen.
Ja, also muss man extern machen oder sollte man extern machen? Du kannst natürlich auch kann man ein PNG abspeichern aus Lightroom? Glaub nicht, nee, Lightroom macht kein PNG.
PNG weiß ich nicht, nee, aber nicht, wenn, dann auch nicht mit Transparenz, also.
Gut, Arno Schmidt fragt, gibt es eine Seite, wo man die DSLR-Sensorformate auf 35mm Format umrechnen kann? Verstehe ich nicht ganz. Also steht doch meistens dran, dass der Sensor ein so und so viel Crop ist, also 1,5er Crop.
Bei den DSLRs ist es ganz einfach. Nikon hat 1,5, Canon hat 1,6, bei den 1ern ist es 1,3 oder eben 1.
Ja, und dann sagst du, ich habe jetzt hier mein Objektiv und das wäre äquivalent eben mal 1, so und so viel, je nach Kamera. Mhm. Dann kannst du dir ausrechnen, was für einen Bildausschnitt du bekommst, beziehungsweise was für eine äquivalente Brennweite du hast. Noch mehr, es geht noch weiter. Frank Förster. Hallo Boris, hallo Chris, wollte euch nochmal Danke sagen. Wir waren jetzt 4 Wochen in den USA und ich habe etwa 9000 Bilder aufgenommen, die ich jetzt noch Ratgeber und aussortieren muss. Was auch immer er damit meint.
Wahrscheinlich bewerten.
Wahrscheinlich bewerten. Danke für eure
Autokorrektur. Damn you, Autokorrekt.
Danke für eure Tipps. Was macht ihr eigentlich mit den Videos? Verwalten in Lightroom? Fragezeichen. Gruß Frank. Nee, mache ich nicht, weil meine Videos meistens so zusammengefasst von mehreren Karten dann für ein Projekt irgendwie sind und die verwalte ich außerhalb. Lightroom kann die zwar verwalten, aber mehr kann es auch nicht. Und insofern, nö, mache ich nicht, aber wenn man jetzt so gelegentlich mal ab und zu so ein Video mit der, was weiß ich, lass es ein iPhone sein und du hast da halt Videos und Bilder drauf, dann kann es schon auch sinnvoll sein, das irgendwie dann in Lightroom zu verwalten.
Ja, ich habe mal ein paar reingezogen nach Lightroom, aber bisher nicht wirklich genutzt, also habe da noch keine Strategie entwickelt.
Ja, der Christian Umnick hat einen Link-Tipp, einen ausführlichen Artikel bezüglich Lightroom und die Verwendung von SSDs. Da geht es um das Thema, wird eine SSD, also eine Flashplatte, wird die Geschwindigkeit von Lightroom verbessern? Fragezeichen. Wir linken mal zu dem gesamten Google Plus Eintrag, dann könnt ihr euch das da selber nachschauen. Frank Förster hat noch eine Frage, vielleicht noch eine Frage zum Thema Lightroom. Beim Import von Videos bleibt Lightroom einfach stehen. Habt ihr schon Ähnliches beobachten können? Nein, weil ich benutze es eben nicht.
Ja, genau. Also die Videos, die ich importiert habe, das ging reibungslos.
Ja, könnte natürlich irgendwie am Videoformat liegen. Oder vielleicht war das einfach nicht lang genug, vielleicht ist die Karte zu langsam.
Ich hatte, also übrigens dein Audio ist wieder weg, aber ich hatte von einer älteren Kompaktkamera importiert. Und zwar war das meine alte Pentax Optio 330. Und von der habe ich Videos versucht zu importieren und da weiß ich gar nicht, was Lightroom, auf alle Fälle auch iPhoto, die sind damit gar nicht klar gekommen. Das ist irgendein, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Format gewesen. Klappt jedenfalls hier auf dem Mac nicht so ohne weiteres mit dem Abspielen und da sind die Programme durcheinander gekommen mit. Also das musste ich vorher konvertieren. Vielleicht liegt das daran.
So, und letzte Frage von Mitya Schneehage. Kann Photoshop richtig Nutzen aus 16-Bit-RAW-Dateien ziehen oder ist es besser, Belichtungskorrekturen, zum Beispiel Schattenauffällen, so weit wie möglich in Lightroom vorzunehmen, um das Rauschen zu minimieren und bestmögliche Qualität zu erhalten. Ich vermute mal, damit ist gemeint, dass man, ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Also das Ding ist, wenn du jetzt in Photoshop eine RAW-Datei aufmachst oder wenn du sie in Lightroom aufmachst, geht das durch den quasi durch den gleichen RAW-Prozessor. Also dieses Adobe Camera Raw ist quasi so die Schnittstelle zwischen dem RAW-File und sowohl Photoshop als auch Lightroom. Und insofern werden da die gleichen Algorithmen verwendet. Wenn du also in Photoshop ein RAW aufmachst und dann hast du diese Einstellungsmöglichkeiten mit Schatten und mit Belichtung und so weiter, dann ist das im Prinzip das gleiche Ding.
Richtig.
Ist es relativ egal.
Ich würde prinzipiell anfangen in dem RAW-Entwickler, also egal ob jetzt in Photoshop, im Camera RAW, da gibt es ja die gleichen Schieberegler wie in Lightroom oder in Lightroom selber. Ich würde dort wahrscheinlich erst die Schatten aufhellen, wenn ich sie haben will, und nicht in der Bearbeitung über die Aufhellfilter.
Also man
das nicht mehr. Nee. Das würde ich dann nicht machen, sondern ich würde dann, wenn, ganz vorne bei dem RAW-Entwickler aber anfangen.
Das Ding ist also, der bei mir übliche Arbeitsablauf ist, ich habe das Ding in Lightroom, weil da verwalte ich meine Bilder alle, und dann öffne ich es von dort aus in Photoshop, und wenn das RAW ist und das ist noch nicht irgendwie verändert, dann, ich habe, also beziehungsweise wenn es das RAW ist und ich habe da schon ein paar Bearbeitungsparameter, was die Helligkeit und so diese Standardsachen angeht, wenn ich das dann in Photoshop aufmache, dann wird der Photoshop das mit diesen Veränderungen öffnen, und zwar über dessen RAW, also über den RAW-Entwickler, der wird quasi die gleichen Parameter verwenden. Es sei denn, wenn du sagst, das Problem ist, wenn du dann vorher sagst, beim Öffnen in Photoshop, mach mal eine Kopie auf, dann macht er daraus jetzt zum Beispiel ein TIFF oder ein PSD, je nachdem, was du eingestellt hast, und das hat dann nicht mehr die vollen Informationen.
Ja, das hat zwar noch die volle Farbtiefe, aber es hat natürlich nicht mehr die rohen Sensordaten. Das heißt, eine Entrauschung beim Aufhellen der Schattenpartien ist auf dem RAW in jedem Fall also besser als in dem einmal entwickelten TIFF.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, glaube ich, am allereinfachsten, du machst deine Grundbearbeitung schon mal in Lightroom, öffnest es dann in Photoshop und dann ist es relativ egal.
Und da kommen die Feinheiten, genau.
Genau.
Jo.
So, einmal refreshen noch hier. Nee, das war's. Also,
dann
vielen Dank an unsere sozialen Medien.
Das klaut dir, glaube ich, CPU-Last.
Tut's nicht. Ich glaube, das ist die Leitung hier. Ich bin hier ziemlich am Kotzen, was in Tübingen hier die Leitungsqualität angeht von einem gewissen Anbieter.
Hast du...
Sag ihn. Sag jetzt nicht, wer.
Gut. Hast du eigentlich heute das Video gesehen von der Sneak Peek-Vorstellung Adobe, was die Entwackelungsfunktion angeht?
Sneak Peek
Adobe? Sagt dir das was?
Nö, sagt mir gar nichts.
Okay, dann müssen wir nächstes Mal drauf eingehen, denn PowerPhoto fragt, was wir davon halten. Für dich ganz kurz, worum es geht, muss man nach googeln. Es geht darum, du hast ein verwackeltes Foto. Verschwommen, Verwacklungsunschärfe. Mhm. Und jetzt ist ja die Idee, wenn man jetzt den Bewegungspfad dieser Verwacklung wüsste und würde den quasi reverse-engineeren und die Bildpixel entlang dieses Pfades rückwärts wieder zurückrechnen, könnte man da nicht ein scharfes Bild bekommen. Und das haben sich wohl mal ein paar Entwicklerjungs genauer angeguckt und die haben das tatsächlich programmiert.
Ja, das habe ich, aber das ist schon ein bisschen älter. Also vielleicht gibt es da jetzt wieder was Neues, aber...
Ja, das haben sie jetzt halt weitergeführt. Also ich habe dieses erste, was sie mal hatten, das war so ganz grob mal, das hatte ich auch mal was gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das Adobe war. Vielleicht haben die auch wieder wen eingekauft. Aber was sie jetzt gezeigt haben, das sah schon extrem beeindruckend aus. Da Schriften sind wieder sichtbar geworden, wo du vorher gar nichts lesen konntest und so.
Also ja, das ist
die Waldfee.
Das ist schon hohe Mathematik und das war schon mal irgendwo als Ding vorgestellt worden, wahrscheinlich eben ja irgendwo als Forschungsprototyp und so wie es ja auch diese Auto-Stitch-Algorithmen mal erstmal waren. Und ja, Adobe ist ja dann so, die kaufen das dann so ein als sexy Zusatzfeature und gehen dann her und packen das dann in die nächste Version rein, damit die Leute auch einen Grund haben, es zu kaufen.
Also was ich davon halte, ist, ich finde das total klasse. Ich finde das genial. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, wenn man verwackelte Bilder auf diese Weise wieder brauchbar bekommt. Ich glaube nicht, dass du aus etwas völlig Verwackelten etwas völlig kristallscharfes bekommst. Also jedenfalls nicht in jedem Fall. Und ich glaube, die große Herausforderung bei diesem Algorithmus liegt da drin, diesen Bewegungspfad eben korrekt zu ermitteln. Das haben die auch gezeigt. Da wurde eine Analyse gefahren auf das ganze Bild oder auf einen Bereich von dem Bild. Und dann wurde eine Annahme getroffen, wie dieser Bewegungspfad aussieht und dem entlang dann gerechnet. Er hat allerdings bei jedem Bild vorher ein anderes Preset von Hintergrundeinstellungen geladen. Das war halt noch so eine Developer-Version. Und jetzt ist halt die Frage, was für Settings hat er da vorher geladen, damit dann die Analyse die richtigen Werte findet.
Du weißt ja, traue keiner Demo, die du nicht selbst gefälscht hast.
So ist das nämlich. Also ich glaube, da liegt diese Herausforderung. Also wie gut findet diese Analyse statt und wie gut ist der Algorithmus nachher tatsächlich? Es würde mich wundern, wenn das in der nächsten Photoshop-Version drinne ist, aber ich glaube, die nächste Version, in der das drinne ist, da steige ich dann auch mit dem Update wieder ein.
Na gut, also ich bin jetzt hier ja immer noch so ein bisschen zurück auf CS4 und das tut's für mich vollkommen, ich brauche nicht mehr. Ich habe sogar auf meinem MacBook Air kein Photoshop mehr drauf, sondern da ist ein Pixelmator drauf, der hilft, der kann die Sachen, die ich brauche.
Echt? Bist du auch zufrieden mit dem Link?
Ja, also er ist natürlich nicht so full-featured wie in Photoshop, klar, aber der kann Ebenen, der kann Transparenzen, ich kann damit mal eben irgendwo eine Schrift draufknallen. Beim Fotobearbeiten brauche ich das Zeug ja alles nicht. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie hier Köpfe austauschen und so Zeug. Also wenn ich das wollte, wenn ich Illustrationsaufgaben hätte, dann wäre da der Pixelmator wahrscheinlich, müsste man schon noch hart üben, um mit dem auch gut zu werden. Mhm. Aber nö, so generell reicht völlig aus. Also das, ja, für mich tut's das erstmal. Ich bin da jetzt mittlerweile sehr genügsam geworden. Lightroom ist klasse und deckt 95% meiner Bedürfnisse ab und den letzten 5% von denen decken 4% der Pixelmator ab und dann ab und zu muss ich dann doch nochmal nach Photoshop.
Ja, also die letzten Mal habe ich Photoshop hier starten müssen, als ich hier Visitenkarten entworfen hatte für eine Kundin. Und die Druckerei wollte das Ganze dann eben im CMYK-Format haben, und zwar in einem ganz bestimmten Profil. Natürlich. Und dann musste ich die Dinger dann eben öffnen, entsprechend konvertieren, und da habe ich noch nichts Besseres für gefunden.
Nee, da ist das klar. Also dann da reden wir von was anderem. Ich meine,
oder du hast dann hier diese Online-Druckereien, die wollen ringsrum irgendwie 2 mm Sicherheitsrand. Jetzt hast du das aber schon so layoutet in einem anderen Programm. Dann machst du halt einen PDF-Export, holst dir das nach Photoshop rein, sagst, mach mal 2 mm drum, speicherst das im CMYK wieder ab. Das geht schon recht flott von der Hand.
Ja, aber für meine Everyday-Needs, die ich habe, ich das
eigentlich schon. Ich suche ja auch manchmal nur so ein kleines Tool, um irgendwo noch einen anderen Text reinzusetzen oder um vielleicht ein zweites Bild reinzuziehen oder so.
Ja, und ich bin halt immer noch irgendwo mittlerweile nicht mehr wirklich gewillt, der Firma Adobe so viel Geld in den Rachen zu werfen, weil Photoshop ist scheiße teuer und Photoshop... ist vor allem hier in Europa. Ich meine, das ist immer noch die
Höhe. Ich hole immer die englische Version.
Du zahlst in Europa in manchen Ländern doppelt so viel, wie ein Amerikaner dafür zahlt. Und das ist durch irgendwelche Übersetzungen oder sowas nicht zu rechtfertigen.
Also die deutsche Version ist immer teurer als die englische. Das hat übrigens auch der Mensch in der Hotline, der mir das seinerzeit verkauft hat, mit dem hatte ich ja telefoniert, der hat das auch festgestellt und hat mich tatsächlich auch gefragt, ob ich denn die deutsche oder die englische haben will. Und ich sag, wo ist der Unterschied? Sagt er, ja, ist halt Englisch und ist, also die deutsche ist dann Deutsch und teurer.
Und das geht so ohne weiteres? Weil ich habe das mal versucht über deren Webinterface und da vergiss es.
Nee, musst du telefonieren, du musst anrufen.
Ah, okay.
Dann habe ich gesagt, ich möchte aber die englische haben, und sagt er, ja, ist auch in Ordnung, geht auch, kein Problem. Und ob das kein Problem ist, sage ich, nee, ist sowieso gut, weil die ganzen Tutorials im Web, die sind ja auch alle Englisch und so weiter.
Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Ja, ja. Das wusste ich nicht.
War kein Problem. Und jetzt habe ich die Englische, und wenn ich jetzt Updates kaufe, kriege ich immer das englische Update.
Na gut, trotzdem habe ich irgendwie momentan keine dringenden Feature-Requests, die ich bräuchte. Also
ich war ja von 3 auf 5 gegangen, weil ich eine Version haben wollte, die ohne Rosetta läuft. Aber 5.5 habe ich mir jetzt auch nicht angetan. Egal.
Nun gut, jetzt gehen wir mal weiter im Text. Und zwar hat uns der Florian hat sich mal wieder gemeldet aus Irland und hat hier einen Bearbeitungstipp.
Hallihallo, hallo Boris, hallo Chris. Hier noch einmal der Florian aus Irland. Ihr habt mir damals vorgeworfen, dass ich viel zu schnell sprechen würde, also versuche ich diesmal ein bisschen langsamer zu sprechen. Ja. Ich habe gerade eure Folge 232, glaube ich, gehört, und da ging es darum, wie man einen schönen Lichtklecks ins Auge bekommt, damit das ein bisschen lebendiger aussieht, das Porträt. Und ihr habt es schon fast verraten. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar von euch den Trick gehört habe, aber man kann das Ganze auch halt simulieren, indem man wirklich in der Tat in Lightroom einfach einen Pinsel sich nimmt, den ganz, ganz klein macht und auf +3 oder +4 Belichtungsstufen stellt und dann einfach in den Augen halt zwei Kleckse setzt. Und es hilft dann am besten, wenn man ganz reinzoomt und sich auf den Reflexionen des Auges irgendein Ding sieht, was man in beiden Augen sich reflektieren sieht. Und da setzt man dann den Punkt rein und dann sieht das nämlich ein bisschen realistischer aus. Das ist nämlich relativ schwierig, das manuell einfach so hinzusetzen, dass es realistisch aussieht. Aber wenn man sich ein Element sucht, was in beiden Augen reflektiert wird, was man da sehen kann, wenn man ganz reinzoomt und da dann den Punkt drauf setzt, dann sieht das in der Tat wirklich sehr realistisch aus. Mache ich ab und zu mal und hat noch den zusätzlichen Effekt, dass die Bilder ein bisschen schärfer aussehen. Nämlich wenn die Augen ganz leicht unscharf sind und man diesen Lichtklecks reinsetzt, rausgezoomt sieht das dann irgendwie, wenn man dessen sich nicht bewusst ist, hat das insgesamt irgendwie einen schärferen Eindruck. Ja, so viel nur dazu. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bäcker hier in Irland und das ist wirklich ein Traum. Lidl hat eine Bäckerei aufgemacht. Da gibt's Brezeln und Brötchen und Brot wie vom deutschen Bäcker und das ist ein Traum. Ich werde hier wohl nie wieder wegziehen. Also, liebe Grüße aus Irland und macht's gut. Tschüss, euer Flo.
Ja, super. Lidl in Irland. Wie sieht's
aus hier wieder?
Er sucht nach den Ausschalter.
Ist jetzt aus? Jetzt ist er aus, oder? Nee, immer noch nicht.
Jetzt hat er es geschafft. Ja, Continental Breakfast sozusagen. Schwer zu finden.
Ja, Klecks im Auge. Ja, man muss aber wirklich aufpassen, dass man sowas, wenn man sowas schon hinfaked, dann sollte man es so hinfaken, dass es dann auch wirklich geometrisch passt. Also was nehmen, was schon leuchtet und das noch verstärken, dadurch ist klasse. Aber unser Hirn sucht natürlich nach Plausibilität und wenn quasi da eine Lichtquelle im Auge zu sehen ist, die nichts anderes beleuchtet, dann ist das nicht ganz plausibel. Also man muss da vorsichtig sein, dass man es nicht übertreibt. Aber das funktioniert schon, also schon durchaus möglich.
Jupp, schöner Tipp.
Jo,
Sven hat geschrieben.
Jo, Sven schreibt, hallo Boris, hallo Chris, ich bin jetzt durch mit Happy Shooting. Alle Folgen gehört und verstanden. Naja, letzteres wohl eher noch nicht. Ich habe da einen Lesetipp für die kalten Wintermonate und zwar der große National Geographic Fotoratgeber. Wer Happy Shooting hört, der sollte dieses Buch als Nachschlagewerk schätzen. Das Buch ist neu überarbeitet und ich habe es vor 2 Wochen bekommen und durchgelesen. Es unterstützt viele eurer in Anführungszeichen revolutionären Gedanken, zeigt einige gute Fotos und bespricht aktuelle Ausrüstungen. Mir hat es sehr gut gefallen und ich bin von der Qualität bei Druck und Buchbinderei positiv überrascht. Gruß Sven. Ja, ich kenne das Buch nicht, aber den Tipp geben wir einfach mal so weiter. Der große National Geographic Fotoratgeber.
Ja.
Ja, der Micha aus Köln hat uns auch noch einen Audiokommentar hinterlassen. Per Audioboo übrigens, ganz kurz, das waren jetzt alles fast Audioboos, also wer uns hier auch einen Kommentar hinterlassen möchte, der tut das einfach über Audioboo, Audioboo. Das gibt's als Gratis-App auf allen möglichen Smartphones. Da kann man direkt im Web auch aufnehmen bei audioboo.fm und macht da einen Tag dran und zwar den Tag Knollebolle und also K und P, Knollebolle und dann kommt das bei uns auch an und wir packen's irgendwann mal in die Sendung, wenn's passt.
So sieht's aus. Außerdem ist das ganz praktisch, weil ich habe diesen Feed nämlich abonniert mit dem Tag Knollepolle und so kriege ich das auch immer automatisch auf mein iPod und höre euch dann auch im Auto.
Das machen übrigens manche Hörer, die hören sich das auch gegenseitig an. Also ihr könnt diese Sachen da alle anhören, wenn ihr auf audioboo.fm/tag/knollepolle geht und dann seht ihr die Liste von den Audioboos, die wir so bekommen haben und ja.
Ja, da sind auch manchmal einfach Grüße dabei, die es dann nicht in die Show schaffen, da freuen wir uns aber drüber oder manchmal sehr lange Beiträge, die es dann auch nicht reinschaffen oder die dann nicht mehr zur Zeit passen, weil irgendwelche Tipps von Veranstaltungen vielleicht drin waren, die dann schon durch sind. Also es lohnt sich, den zu abonnieren.
Knolle Paul, ich schreibe das mal auf, wie ich es auch richtig gesagt habe, audioboo.fm/tag, also tag/knollepolle und da ist das Zeug dann drin. Ja, genau. Und jetzt haben wir noch einen, und zwar von dem Micha.
Hallo Chris, hallo Boris, hier ist der Micha aus Köln. Ich habe auch mal eine Frage. Und zwar geht es darum, der Unterschied zwischen EF und EFS-Objektiven. Da ihr beide ja Kanoniere seid, könnt ihr vielleicht ja was dazu sagen. Ich war die letzten Tage beim Fotohändler meines Vertrauens und er hat mir versucht zu erzählen, dass es fast keinen Unterschied zwischen EFS und EF-Objektiven gibt. Das heißt, wenn ich ein EFS-Objektiv an eine Crop-Kamera hänge, sagen wir mal 18 mm, und ich hänge ein Vollformat, also sprich ein EF-Objektiv mit 18 mm an eine Crop-Kamera, habe ich den gleichen Ausschnitt. Er meinte, das mit den EFS-Objektiven sei eine komische Sache. Was würdet ihr denn dazu sagen? Stimmt das, was er erzählt? Gibt es de facto keinen Unterschied? Und sind das nur, ist das nur Marketing-Spielerei? Oder habe ich, wenn ich ein EFS-Objektiv an eine Crop-Kamera hänge, mit 18 mm tatsächlich einen Ausschnitt von 18 mm, während bei einem EF-Objektiv 18 x 1,6 Ausschnitt wäre? Stimmt denn das so? Würde mich freuen, wenn ihr dazu irgendwas sagen könntet. Vielen Dank, 3, 2, 1, Happy Shooting und vielen Dank für die tolle Show. Macht weiter so.
Ciao. Jo, klasse. Jo, also Boris, das darfst du gleich erklären. Ich habe aber eins zu sagen an der Stelle. Wenn der Verkäufer sagt, das EFS sei eine komische Sache, dann bedeutet das ungefähr so viel wie, der Verkäufer hat keine Ahnung vom Thema. Also, jetzt Boris, du.
Ja, genau. Gehen Sie bitte zu dem Händler Ihres geringsten Misstrauens. Ja, aber grundsätzlich hat der Verkäufer erstmal recht. Mal von der komischen Sache abgesehen, die Brennweite ist immer die Brennweite. Das ist völlig unabhängig davon, wie groß der Sensor hinten ist, der das Bild aufzeichnet. Das heißt, ein EF 18 mm und ein EFS 18 mm an einer Canon-Kamera, also kannst du ja nur vergleichen an einer Crop-Kamera, weil an eine Vollformat-Kamera geht das EFS nicht ran. Also wir gehen von der Crop-Kamera aus, du hast beide Male 18 mm, schraubst das da dran und du hast beide Male wirklich denselben Bildausschnitt. Dem ist erstmal so. So. Weil Brennweite ist gleich Brennweite, das ist völlig egal. Worin unterscheiden sie sich denn jetzt? Also warum muss es denn überhaupt ein EFS geben? Nun, das ist ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass ja bei einer Crop-Kamera der Sensor kleiner ist. Soweit sind wir uns erstmal einig. Bei Canon ist das dann der Faktor 1,6 gegenüber dem Kleinbildformat. Wenn jetzt der Sensor kleiner ist, dann kann man sich natürlich die berechtigte Frage stellen, brauche ich dann nicht eigentlich auch nur einen kleineren Bildkreis? Weil so ein Objektiv wirft ja in die Kamera hinein einen Bildkreis, also ein kreisrundes Bild. Und davon wird nur ein Ausschnitt, nämlich ein rechteckiger Ausschnitt aufgenommen, der so groß ist, wie der Sensor ist. Oder damals eben der Film. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ein EF-Objektiv ist für das Kleinbildformat 35 mm gerechnet. Das heißt, der Bildkreis ist so groß, dass er einen 35 mm Sensor komplett abdecken kann. Sogar noch ein bisschen größer, weil so bis ganz an die Kante will man nicht gehen. Wenn du jetzt mit so einem hohe Luftkommas, mit einem kleineren Crop-Format-Chip ankommst und hast jetzt denselben Bildkreis, der in die Kamera geworfen wird, dann holst du dir nur einen kleineren Ausschnitt aus diesem komplett verfügbaren Bildkreis. Das ist zwar schön, weil du dir das Sahnestück aus dem Objektiv rausholst, die Mitte ist meistens besonders schön scharf, besonders gut ausgeleuchtet, nicht vignettiert und so weiter. Das ist also eigentlich sogar ein Vorteil, wenn du das tust, aber es ist nicht wirklich erforderlich. Wenn man jetzt sagt, ich brauche gar keinen so großen Bildkreis, ich brauche nur einen kleineren Bildkreis, da ändert sich nichts an der Brennweite, sondern nur an dem Kreis, den man in die Kamera reinwirft, dann kann man sagen, gut, ich brauche kleineren Bildkreis, brauche ich kleineres Objektiv. Ich kann das Objektiv also kleiner bauen, kann kleinere Durchmesser benutzen, ich kann es leichter bauen, weniger Glas, ich kann bei einem Crop-Format, das hat jetzt wieder mit dem Auflagemaß zu tun, ich kann weiter in die Kamera hineinragen lassen, weil der Spiegel ist kleiner. Ich kann also die hinterste Linse, die also in die Kamera reingeht, kann ich näher in die Kamera reinmachen. Das hat auch wieder einige Vorteile bei der Konstruktion. Da kommt dieses EFS her und daher gibt es ein paar richtig schnuckelige EFS-Objektive eigentlich, die preislich relativ bezahlbar sind. Wo man dann sagt, oh weia, wenn ich jetzt ein Vollformat habe und ich will jetzt ja auch so ein schönes Tele oder so ein schönes Weitwinkel haben, dann muss ich aber ganz schön in die Vollen gehen. Da kommt das einfach her. Also komisch ist das nicht, sondern hängt alles am Bildkreis. War das soweit verständlich?
Schön erklärt. Sehr schön. Der Jörg hat eine Mail geschrieben. Hallo ihr beiden, in letzter Zeit versuche ich mich ein wenig in Lightroom einzuarbeiten. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen. Der einzige Unterschied, also er hat zwei Bilder angehängt an die Mail. Der einzige Unterschied zwischen den beiden angehängten Bildern ist das zugewiesene Profil. In Klammer oben Adobe Standard, unten kameraneutral. Es ist auch egal, wann ich das Profil zuweise, direkt nach dem Import oder im Zuge der Bearbeitung. Die bunten Grautöne stören gewaltig. Also man sieht da so eine im Hintergrund in der Unschärfe so einen dunklen und einen helleren Teil und dazwischen eben über die Unschärfe einen Übergang. Und Ja, da sind eben bei dem einen Profil eher glatte Grauwerte, beim anderen Profil eher so ein bisschen Farbtüpferchen drin.
So rot-grün halt.
Ja. Und schreibt er weiter, sie tauchen auch bei anderen Aufnahmen mit anderen Kameraprofilen auf. Habt ihr da eine Idee, was da falsch läuft? In Klammer, ja, D700 Lightroom 3, Mac, ISO 1600 RAW. Also, ich habe so eine Vermutung. Du hast eine D700, Lightroom 3 auf dem Mac, ISO 1600, schießt RAW, ISO 1600. Ja, da ist dann in so dunklen Bereichen dann schon mal ein bisschen Rauschen. Die D700 ist zwar gut, aber ja, auch die rauscht irgendwann mal so ein bisschen. Also sehen wir da eigentlich so an der Stelle, wo es dann vom Dunkeln ins Helle übergeht, schon relativ viel Rauschen an der Stelle. Und dieses Rauschen gibt es in zwei Formen. Es gibt einmal das Luminanzrauschen, also das Helligkeitsrauschen zwischen den verschiedenen Pixeln. Und dann gibt es auch noch, was man als Farbrauschen bezeichnet. Du siehst auch in der Entrauschung in Lightroom, also im Entwicklermodul auf der rechten Seite irgendwo, gibt es die Möglichkeit zu entrauschen. Siehst du auch zwei verschiedene Sektionen, in denen du an Slidern ziehen kannst. Und schau da mal, wo da der Farbrauschenregler steht, weil das sieht mir fast so ein bisschen wie Farbrauschen aus, so vom Gefühl her. Wenn dieser Farbrauschenregler auf 0 steht, den darfst du bei 1600 ISO schon gerne mal irgendwie so auf 25% durchziehen. Also das ist auch, glaube ich, schon bei manchen Geschichten zumindest Default. Also dieses Farbrauschen würde ich mal angehen und vielleicht ist es ja das schon gewesen.
Wenn es das nicht sein sollte, also ich fand das auch ein bisschen merkwürdig, konnte das jetzt hier aber erstmal auf dem ersten Prüfen nicht nachvollziehen, aber da muss man auch erstmal ein passendes Bild für finden, was da so eine spezifisches Rauschen irgendwo drin hat. Weil ich glaube nämlich auch, dass es mit dem Rauschen zusammenhängt und eben, ich vermute, dass das mit dem Algorithmus zusammenhängt, mit dem Adobe bei Lightroom 3 dieses RAW interpretiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass je nach Profil diese Interpretation etwas anders ausfällt und dass dann plötzlich Farben betont werden, anstatt sie rauszurechnen. Für mich wäre das Beispiel, was du da rausgesucht hast, schon beinahe Grund genug. Also wenn das, was Chris sagt, nicht zutrifft, also wenn bei beiden der Farbrausch, Endrauschregler da auf gleicher Position steht und auch ein weiteres Hochziehen nichts daran ändert an diesem Effekt, dann wäre das für mich ein Beispiel, das würde ich an Adobe schicken. Und zwar kann man sich bei Adobe, die haben, weißt du auswendig, wie die Seite heißt, Adobe Labs oder sowas heißt das?
Mal googeln nach Adobe Labs.
Genau, such mal nach Adobe Labs. Da gibt's eine Webseite, da kann man sich registrieren. Da brauchst du nur deine E-Mail-Adresse und irgendwie ein paar Daten von dir hinterlegen. Und dann hast du dich da quasi eingeloggt und hast damit Zugriff auf ein Forum, wo eben auch Zugriff zum Beispiel auf Beta-Versionen sind, also so Vorab-Versionen. Und da gibt's eben auch ein Forum, wo du solche Dinger schreiben kannst und melden kannst. Und ich weiß, dass die Adobe-Jungs da durchaus nachlesen und auch schon Fehler behoben wurden, die da gemeldet wurden. Also ich habe zum Beispiel auch das Problem gehabt mit einer Vorabversion von Lightroom 3, dass mir Lightroom abgesemmelt ist bei bestimmten JPEG-Dateien oder auch beim Export irgendwie Probleme hatte. Ich hatte ein ganz spezifisches Problem, ich bringe es jetzt gerade nicht mehr auf die Kette, wie es genau war, aber ein ganz spezifisches Problem mit einer Bilddatei, da konnte ich das absolut reproduzieren. Dann habe ich mich da registriert, habe mich angemeldet, habe das da reingeschrieben, dieses Beispielbild angehängt. Das kann man da tun und genau beschrieben, was ich mache und was passiert. Und tatsächlich, die konnten das nachvollziehen. Ich habe dann auch direkt eine Antwort von denen bekommen und haben gesagt, danke für die Meldung, sie konnten das jetzt reproduzieren und Technikteam arbeitet dran und der Fehler war in der nächsten Beta dann auch wirklich raus. Also es lohnt sich dabei, Adobe Labs so etwas zu melden, damit die ihre Algorithmen dann entsprechend verbessern können.
Na gut. Ja, ich glaube, wir sind durch.
Ja.
Für heute.
Wir
haben noch was aufzulösen.
Wir hatten dieses hier. Ich mach's mal leiser und so weiter und so fort.
Ja, du kannst es stoppen, glaube ich. Ja. Das hat mit Fotografie insofern zu tun. Das hat der Alex Sparkowski geschickt, auch als Fischbauch bekannt. Der war ja dann doch schon auf diversen Workshops, Analog-Workshops, die Mona und ich gemacht haben. Und das ist die Kaffeemaschine bei Spürsinn. Da gibt's nämlich so viel Kaffee, wie man trinken möchte während dem Workshop. Und das nehme ich jetzt gleich nochmal als Anlass, nochmal kurz auf den Workshop hinzuweisen, den wir am kommenden Wochenende, den 22. und 23. Oktober machen, 2011, in Braunschweig, absolut analog 1. Das ist der Einsteiger-Puncher-Workshop. Also wer das mit dem Analogen mal ausprobieren möchte, wer mal selber Film entwickeln möchte oder wer den Wiedereinstieg schaffen möchte, wir werden da spannend Bilder entwickeln, fotografieren, entwickeln, verschiedene Entwickler ausprobieren, das mit den Kipprhythmen auch mal durchtesten, ne? Viel kippen, wenig kippen, Standentwicklung und so. Und gucken, was da so für Unterschiede gibt. Und dazu braucht man noch nicht mal eine eigene Analogkamera. Wer da also sagt, oh, ich bin überfordert, ich weiß nicht, hier eBay gibt es so viele und was weiß ich, der kriegt da bei uns auch gerne noch eine Kaufberatung. Und wir haben Kameras zu verleihen. Also da sind wir mittlerweile so gesegnet, dass wir da auch gerne mal für den Workshop die eine oder andere aus der Hand geben. Ja, also schaut mal nach auf happyshooting.de/workshop. Da stehen die auch mit drauf.
Wann ist das?
Da steht der 22. und 23. Oktober.
Ha. Und wer im selben Zeitraum sich im Hannover Zoo begibt, könnte sein, dass er mich mit meinen Schwestern, beziehungsweise man sagt ja mit meinen Schwestern und mir, da rumlaufen sieht.
Ach, der Fotosession.
Ja, wie gesagt, wir schlendern da mal durch, machen ein bisschen Foto, weil die eine hat ja schon vor etwas längerer Zeit sich auch über mich vermittelt, aus dem Internet eine Spiegelreflex geholt und meine größere kleine Schwester, die hat das jetzt gerade ganz aktuell, die ist jetzt auch auf digital unterwegs.
Oh, cool.
Ja, und Tanja hat ja noch mal eine 350D und ich habe ja die 5D und dann können wir auch munter immer Objektive austauschen, das ist ja ganz praktisch und dann werden wir sicherlich mal einen schönen Tag im Zoo verbringen.
Ja, Leute, dann rennt doch alle dahin in Hamburg, in Hannoverer Zoo und nervt die 4 oder die 5, beziehungsweise, nee, 4 sind's.
Wir reagieren einfach gar nicht.
Genau. Oder kommt halt zum Workshop, absolut analog.
Das ist, glaube ich, ist die bessere Idee.
Punchen für Einsteiger.
Das ist auch warm.
In Braunschweig, genau. Gerade um die Ecke gibt es ein sehr günstiges Hotel. Also auch da muss man keine Angst vor haben. So, dann würde ich sagen, wir sind durch. Wir haben wieder viele tolle Fragen bekommen und hoffentlich auch genug davon beantwortet.
Ja, unsere kurze Show ist ja auch relativ lang geworden.
Ja, und ich muss jetzt fort. Hab noch einen Termin.
Alles klar.
Und du musst Abendessen.
Ja, das auch. Und die Show noch fertig machen hier, ne?
Alles klar.
Also in diesem Sinne, ihr macht bitte weiter fleißig Fotos und wir sehen und hören uns, oder?
Alles klar.
Drei.
Bis dann.
Zwei.
Eins.
Eins.
Happy Shooting.
Abgelegt.
Ja. So. Schön. Jetzt war mir vorher ein ganz toller Showtitel irgendwie präsent und jetzt ist er wieder weg. Scheiße, Kram. Man muss
Sonne
das
im Arsch schreiben. Oder welchen?
Nee. Ah, nee. Nee. Kram. Och, Mensch. Das finde ich jetzt doof. Das war so geil.
Na, dann nehmen wir den doch.
Was?
Ja, wenn er dir jetzt noch einfällt.
Nee, ich hab ihn nicht mehr. Er ist weg. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben und gar nichts. Ich finde ihn nicht mehr. Das war ein klares Zitat aus der Sendung. Zwei Worte. Aber weg.
Putsch. Zwei Worte.
Ja. Geh mal, such mal alle zwei Wortkombinationen durch. Viel Spaß.
Das mache ich nicht.
Nee, ist gut. Pech. Weg.
Das ist ja schade jetzt.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.